Heute wird's bei Badabinch timey-wimey, wibbly-wobbly. Denn wir reden über die 14. Staffel Doctor Who, die gleichzeitig schon die 40. ist und irgendwie auch schon wieder die erste. Wie das funktioniert, erfahrt ihr jetzt.
Badabinch, der Serienpodcast.
Und damit begrüße ich euch zu dieser neuen Folge Badabinch mit mir und zum einen Alvin.
Moin.
Und zum anderen einer anderen Mel. Hallo Melissa.
Hi, na?
Eigentlich bist du bei uns Produktionsassistentin. Was machst du denn da so normalerweise?
Genau, ich arbeite jetzt seit anderthalb Monaten bei euch, bin also noch ganz fresh. Ich arbeite quasi in Zusammenarbeit mit unserem Producing an kleineren Aufgaben, die bei Produktion anfallen. Also zum Beispiel Gästeanfragen, ich mache Verträge zum Beispiel, ich mache die Verhandlung ein wenig, ich mache die Location-Recherche und mache die Reiseplanung für alle Arten von Reisen, die so anfallen.
Ja, ich finde schön, dass du dann jetzt hier bei uns mal zu Gast bist.
Yes, freut mich auch.
Nennt man dich eigentlich auch Mel so im Freundeskreis?
Einige machen das schon, aber normalerweise habe ich keinen Spitznamen.
Also, ja, aber so kann man uns auf jeden Fall hier unterscheiden, also Melissa und Mel.
Genau.
Ich heiße eigentlich Melina, viele denken, ich heiße Melanie. Und ich wurde auch oft Melanie genannt und da habe ich immer gedacht, die Leute schaffen es nicht bis zum vierten Buchstaben. Deswegen lassen wir es einfach bei den ersten drei und so bin ich Mel geworden.
Ja, aber Namen ist doch ein gutes Stichwort, weil Namen sind doch auch in der Serie, die wir heute besprechen, wichtig. Und auch eine große Frage, die im Raum steht, denn wie heißt denn unser Protagonist?
Ja, das weiß keiner, denn er nennt sich nur der Doktor. Wir reden nämlich heute über Doctor Who, die 14. Staffel, die gleichzeitig die 40. Staffel ist und die erste.
Stimmt, die haben mit der Zählung wieder von vorne angefangen.
Die haben wieder von vorne angefangen, genau. Deswegen ist das auch ein guter Zeitpunkt für Leute einzusteigen, würde ich sagen.
Darüber wird noch zu diskutieren sein, glaube ich.
Meinst du?
Ich glaube ja.
Ja, wenn hier tatsächlich Leute dabei sind, die noch nie was von Doctor Who geguckt haben oder nur so peripher mal was mitbekommen haben, ganz, 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 ganz grobe Erklärung. Also, der Doktor, wie der Protagonist sich nennt, ist kein Mensch, sondern ein Time Lord vom Planeten Gallifrey. Und er wird in der seit 1963 von der BBC produzierten britischen Serie von wechselnden Schauspielern und Schauspielerinnen dargestellt. Erklärt werden diese Schauspielerinnen und Schauspielerwechsel damit, dass der Time Lord sich regeneriert. Also das heißt, Time Lords sterben nicht, sondern wenn die kurz vorm Tod sind, dann wird so eine Energie freigesetzt und sie regenerieren sich und haben ein neues Äußeres und auch oft so ein bisschen neuen Charakter, ne? Also Und ja, die reisen zusammen mit menschlichen, meistens menschlichen Begleitern oder Begleiterinnen durch Raum und Zeit. Diese Begleiter oder Begleiterinnen werden Companions genannt und sie reisen in einer TARDIS, das ist eine Abkürzung für Time and Relative Dimension in Space. Die sieht aus wie eine Polizeinotrufzelle, weil es die damals, also 1963, als die Serie an den Start ging, noch überall gab in ja, Großbritannien. Und die Tardisse, kann man das so, ist das die Mehrzahl? Tardisse? Tardi?
Taden.
Tardi.
Taden.
Tardi klingt legit eigentlich.
Auf jeden Fall die Tardi vom Planeten Gallifrey, die können sich tarnen. Und eben 1963 hat sich diese Tardis als Polizeinotrufzelle getarnt.
Und ist dann leicht kaputt gegangen, weshalb diese Tarnung auch nie wieder weggeht und sie bis heute aussieht wie eine Polizeinotrufzelle.
Genau. Und man unterscheidet zwischen der alten Serie, die sich Classic Who nennt, und einer neuen Serie, New Who, die seit 2005 läuft. Und die begann mit der neunten Regeneration des Doktors, gespielt von Christopher Eccleston. Danach folgten David Tennant, Matt Smith, Peter Capaldi und Jodie Whittaker. Bevor Nshuti Gadwa für die 14. Staffel, die wir hier heute besprechen wollen, als 15. Doktor gestartet ist, feierte David Tennant überraschend ein Comeback. Also der eigentlich 10. Doktor kam nochmal als 14. Doktor in den Specials zurück, die wir Ende letzten Jahres gucken konnten. Und ja, Jetzt ist es ein Shuti-Gatwa. Wir haben die 14. Staffel auf Disney Plus. Erstmals auf Disney Plus. Vorher musste man sich über VPN BBC irgendwie reinschmuggeln, um Doctor Who gucken zu können. Oder dann irgendwann den BBC-Channel bei Prime Video abonnieren. Das ging dann auch irgendwann. Aber ja, ich weiß noch, früher war das auf jeden Fall ein großer Struggle, Doctor Who zu gucken.
Ja, wobei tatsächlich ab einem gewissen Zeitpunkt die Serie ja auch wirklich nach Deutschland kam, offiziell. Und ich glaube, irgendwann eine ganze Zeit lang vom Öffentlich-Rechtlichen, wenn ich mich nicht irre, auch ausgestrahlt wurde, ähnlich wie Sherlock. Und ich meine, damals, als das ja Soft-Reboot quasi stattgefunden hat, 2005, liefen die Folgen sogar auf ProSieben.
Auf ProSieben, echt? Genau, auf Deutsch synchronisiert, ja. Und echt mies und irgendwie ganz spät nachts.
Ja, und ja. Ja.
Aber Doctor Who guckt man schon eigentlich eher auf Englisch, oder?
Hm.
Oh.
Du nicht, Alvin?
Ich bin wie bei vielen großer Freund von guter Synchro und ich finde auch Doctor Who ist eigentlich gut synchronisiert. Ich mag den Sprechercast und ja, ich habe halt auch zu einer Zeit angefangen, da war mein Englisch halt bei weitem nicht gut genug, um das im Original gucken zu können. Das ist erst über die letzten Jahre dann vor allem mit Game of Thrones ja immer stärker geworden, immer besser geworden, sodass ich es heute halt kann und könnte, aber ich versuche trotzdem, die Sachen einfach aus Bequemlichkeit oft eben auch in der Synchro zu gucken, wenn die nicht wirklich komplett daneben ist.
Auch die aktuelle Staffel dann?
Die aktuelle habe ich jetzt auch in der Synchro geschaut, ja.
Aber das ist ein interessanter Stichpunkt, weil ich habe nämlich damals durch Doctor Who und eben auch durch Sherlock, was du gerade schon angesprochen hast, mein Englisch drastisch verbessert. Also auf Englisch geguckt und dann deutsche Untertitel und irgendwann dann auch englische Untertitel. Und das hat auf jeden Fall sehr dazu beigetragen.
Ja, bei mir mit der Zeit sicherlich auch, weil ich dann nämlich auch angefangen habe, irgendwann dazu überzugehen, vor allem diese Specials, die dann so gegen Ende des Jahres kamen und eben auch durch den zeitlichen Versatz, den es damals gab, dass die Sachen meistens ein Jahr später kamen, also ich glaube bei Sherlock sogar teilweise anderthalb Jahre später und solche Geschichten, dass ich es dann halt eben auch teilweise mit der Live-Ausstrahlung eben über so einen BBC-Player im Internet versucht habe, dann live auch mitzugucken und daraus so ein Happening zu machen.
Ich habe ein Auslandssemester in England gemacht und zeitgleich lief eine Staffel Doctor Who. Und das heißt, ich konnte wirklich im Fernsehen in England Doctor Who mal dann gucken, wenn es rauskam. Das war für mich auf jeden Fall auch ein Highlight, weil das war auch so die Phase, in der ich so richtig anglophil unterwegs war. Also großer Doctor Who-Fan, großer Sherlock-Fan zu der Zeit. Mit welchem Doktor habt ihr denn angefangen?
Ich habe angefangen mit dem 9. Doktor. Also ich habe leider nichts von der klassischen Serie schauen können, weil ich war erstens zu jung und zweitens hat mich das nie so gecatcht irgendwie. Deswegen hat mich die neue Serie halt so auch durch Social Media, durch Tumblr damals zum Beispiel, war ich total into, noch sehr anglophil unterwegs, wie du gerade gesagt hast. Da habe ich mit dem 9. Doktor angefangen, mit Christopher Eccleston und genau. Und dann hat es mich halt direkt gecatcht. Und wie wir halt gerade erwähnt haben, war Doctor Who auch die erste Serie, die ich komplett auf Englisch geschaut habe. Hab natürlich damals noch nicht so viel verstanden wie heute. Und es war auch irgendwie so ein bisschen noch so wie eine Feuertaufe quasi, weil mit den ganzen Akzenten, mit diesen Welsh-Akzenten, mit London-Cockney-Akzenten, damit Englisch zu lernen, ist halt schon hart.
Ja, das stimmt.
Also da hat man auf jeden Fall nicht alles verstanden. Aber ich wollte es dem einfach eine Chance geben. Und das hat mir auf jeden Fall in meiner englischen Sprachentwicklung sehr geholfen, muss ich sagen.
Mit welchem hast du dann angefangen, Alvin?
Also wenn man es ganz genau nimmt, auch mit Eccleston in den gerade erwähnten ProSieben-Ausstrahlungen. Und das war dann auch eben der Grund, ich weiß nicht mehr genau, wie gut die Synchro war, aber diese frühen 2005er Staffeln sahen halt eben noch so leicht soapig aus. Und leider kann ich damit halt nichts anfangen. Also wirklich Soaps, das ist halt auch echt ein Thema, was mich in meinen Albträumen verfolgt. Weshalb ich dann sehr schnell leider Abstand davon genommen habe und dann mit der Staffel mit Matt Smith dann so richtig meinen Einstieg hatte. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin.
Also der 11. Doktor dann.
Genau, der 11. Doktor. Und ich habe es irgendwie mitbekommen und ich glaube, ich fand auch das Key-Artwork mit dem Doktor und auch seiner Begleiterin Amy, fand ich, glaube ich, einfach sehr ansprechend, fand ich interessant, dachte ich, okay, versuche ich es nochmal. Und da war ja dann wirklich auch so ein produktioneller Shift zu spüren mit der Staffel davor und auch den Specials davor und dann zu dieser Staffel. Da merkt man auch, dass sie da versucht haben, scheinbar auch ein Publikum außerhalb von Großbritannien, vor allem wahrscheinlich auch in den USA abzugreifen ab dieser Staffel, weshalb das Bild einfach ein bisschen anders aussah. Und ab da habe ich mich in Doctor Who wirklich verliebt und da fing auch so meine heißeste Fanphase an.
Mhm. Also ich weiß, als ich angefangen habe, gab es auf jeden Fall schon David Tennant als Doktor, aber ich habe dann trotzdem natürlich mit dem 9. angefangen, also mit Christopher Eccleston. Und mich haben damals sehr viele Freunde und Freundinnen so reingebracht, die eben auch alle schon Whovians waren. Und du sprachst gerade Tumblr an, das war die große Tumblr-Zeit damals.
Ja. War eine schöne Zeit auf jeden Fall.
Also für mich war dann Eccleston auch der Erste und er ist auch bis heute mein liebster Doktor. Und ich weiß, das ist eine unpopular Opinion und ich finde auch super schade, dass er nur eine Staffel bekommen hat. Natürlich liebe ich auch David Tennant, den 10. Doktor. Und ja, Matt Smith wäre dann bei mir mein Drittliebster.
Ich bin absolutes David Tennant-Girl.
Mhm. Ja, verstehe ich.
Weil vor allem die Zusammenarbeit mit dem 10. Doktor und Rose, die auch mein liebster Companion war.
Ich liebe Rose.
Ich mochte einfach die Chemie zwischen den beiden. Ich mochte die Folgen, die beiden hatten. Und also ich habe auch David Tennant schon mal in London getroffen, als er ein Theaterstück aufgeführt hat. Mit Catherine Tate tatsächlich. Es war ein Musical.
Ach, wie schön.
Und da waren wir halt am Stage Door und haben halt auf den gewartet. Ich habe ein Foto mit ihm gemacht und es war sehr toll. Und deswegen bin ich da so ein bisschen biased. Also ich bin David Tennant Girl auf jeden Fall.
Da kann ich nicht mithalten. Ich habe nur Gatiss und Moffat getroffen auf einem Panel in London. Ich hätte sogar ein Autogramm von denen, glaube ich, haben können. Man konnte so Nummern ziehen, so Lose und alle Lose mit der Nummer 5 finden. Also 5, 15, 25 und so weiter. Die hätten ein Autogramm bekommen und ich hatte irgendwas mit einer 5 und neben mir war eine Mutter mit einer kleinen Tochter, die auch ein Los gezogen haben, die halt nicht eine 5 hatten und habe ich ihr das Los geschenkt. Weil ich mache mir auch nichts aus Autogrammen.
Das ist wholesome.
Ja. Dein Lieblingsdoktor, Alvin?
Matt Smith ist mein Lieblingsdoktor und die danach zu nummerieren, also Tennant, Gott, sein Name.
Doktor Nummer 10, Tennant.
Der auf jeden Fall dicht dahinter. Also die beiden sind sich schon sehr ähnlich. Und ich bin mittlerweile dieser Diskussion, wer ist denn jetzt besser und warum, bin ich halt auch langsam müde, weil ich die halt anstrengend finde, weil ich mir denke, du findest den besser, du findest den besser. Ist doch cool, wir lieben am Ende alle die Doktoren. Also ist es doch auch egal.
Es ist auch derselbe Charakter eigentlich.
Es ist ein sehr ähnlicher Charakter, weshalb meine Theorie ist, sehr wahrscheinlich mit dem von den beiden, mit dem du früher angefangen hast, der wird auch eher dein Favorit sein. Ist so meine persönliche Erfahrung jetzt anhand von Leuten, mit denen ich mich jetzt unterhalten habe. Und ich habe nun mal mit Matt Smith angefangen. Daher schlägt mein Herz ein bisschen stärker für Matt Smith. Aber Tennant ist halt auch cool. Eccleston finde ich interessant. Ich habe ein bisschen zu wenig von ihm gesehen, um ihn jetzt, glaube ich, fair einordnen zu können. Peter Capaldi hat sich mit der Zeit auch ein bisschen in mein Herz gespielt, weil der schon so gegen Ende seines Laufes ein paar sehr wunderschöne Folgen bekommen hat.
Ja, die letzte Staffel von ihm, die davor, fand ich richtig anstrengend.
Ja, er hat sehr lang gebraucht, um in seine Shape, in seine Form, in seinen Doktor reinzufinden. Und hier Jodie Foster, Doctor Who, da habe ich auch ein bisschen zu wenig von gesehen.
Ich glaube, da geht's uns allen ähnlich.
Ja, ja.
Die hat uns alle verloren, oder?
Ja, also die Staffel habe ich tatsächlich geskippt nach den ersten paar Folgen, weil ich das Writing einfach sehr lazy fand. Und irgendwie, ich fand die Folgen auch langweilig.
Ja.
Also das tut mir leid für alle, die sie cool finden.
Ja, aber du sprichst es gerade an, das Writing. Das ist die einzige Staffel, glaube ich, an der Stephen Moffat gar nicht mitgearbeitet hat. Und Russell T. Davis hat ja sehr lange nicht mehr mitgeschrieben. Und er ist wieder jetzt bei der neuen Staffel.
Ja, merkt man
sind
halt auch.
Alle,
ne?
Folgen von Russell T. Davis und eine ist von Moffat, Stephen Moffat.
Genau.
Nee, ich finde sie ja grundsätzlich cool gecastet und ich habe mich auch sehr auf sie gefreut, aber da ist dann halt wieder diese Diskrepanz. Ich mag sie als Doktor und finde sie unglaublich cool, unglaublich sympathisch, mag auch die Schauspielerin. Aber ja, die Folgen haben dann einfach nicht mithalten können. Ja. Und das ist halt ein bisschen, es ist ein bisschen schade, aber ich habe definitiv vor, die doch nochmal nachzuholen, komplett, die beiden Staffeln, die es
gibt. Ich kann mich zum Beispiel an die Folgen, die ich mit ihr geschaut habe, auch gar nicht erinnern. Also irgendwie...
Das Problem habe ich auch.
Das ist ganz komisch. Auch mit Peter Capaldi in ein paar Folgen. Dass ich mir einfach denke, so habe ich das geschaut? Ich weiß nicht.
Ich habe jetzt in der Vorbereitung nämlich nochmal in ein paar Capaldi-Folgen reingeschaut und in ein paar Jodie-Folgen reingeschaut und festgestellt, ja warte mal, irgendwie habe ich die geguckt, aber ich erinnere mich nur so an ganz wenige, also ganz wenige Szenen, die dann bei mir das Gefühl auslösen, nee, warte mal, die hast du geguckt, aber ich konnte mich nicht an die Geschichte erinnern, beim besten Willen nicht. Ja.
Und schauen wir mal, wie jetzt die neue Staffel abschneidet, über die wir heute reden wollen.
Genau. Und da fangen wir jetzt erstmal an. Wie gefällt euch denn der neue Doktor? Ein Shruti Gatwa.
Ich liebe ihn. Also er ist sehr positiv auf jeden Fall. Er ist sehr bunt. Er ist auch sehr campy, finde ich. Mhm. Was mir halt auch sehr gut gefällt. Und die ersten Folgen mag ich auch sehr gerne. Also ich finde ihn echt cool.
Wie er etabliert wurde.
Genau,
so, ne?
Genau. Ja, genau. Ja. Also er ist auch sehr happy-go-lucky und das mag ich halt auch sehr gerne.
Ja, also wir können ja mal mit seiner Regeneration anfangen, die als Bi-Regeneration beschrieben wurde, weil er sich ja aus David Tennant so rausgezweiteilt hat. Also das haben wir auch noch nicht gesehen, dass eine Regeneration am Ende zwei Doktoren hervorgebracht hat.
Okay, dann muss ich jetzt, glaube ich, es einwerfen und ich merke es auch immer stärker. Ich habe die Specials mit David Tennant noch nicht gesehen.
Oh.
Und mir war auch wirklich nicht bewusst, das ist mir wirklich auch im Laufe des Guckens der Staffel immer bewusster geworden, wie wichtig die scheinbar sind. Mhm. Also wie viel Vorlage und Vorarbeit die liefern für diese Staffel, weshalb ich sie jetzt ganz, ganz dringend nachholen muss und werde. Das heißt, das war neu für mich, dass das was Besonderes ist.
Ja.
Und es zeichnet sich ein gewisses Muster ab, dass David Tennant, was so die Regeneration angeht, da so eine gewisse Extrawurst bekommt.
Ja, es gibt ja mittlerweile quasi drei Versionen von ihm, die da irgendwo rumschwirren oder aufgetaucht sind.
Ich glaube sogar mehr. Es gibt ihn als normalen Doktor. Es gibt den Doktor in Roses Parallelwelt.
Genau, das ist ja nur noch John Smith quasi.
Genau.
Er ist ja halb Doktor, halb Mensch.
Genau. Und dann gibt es Dr. Donna.
Ja, gut, das zählt mit, aber das ist ja nicht er als Schauspieler.
Ja,
ich denke gerade eher so an die verschiedenen Versionen von David Tennant, die es in Doctor Who mittlerweile gibt.
Ja, plus dann natürlich die lang umstrittene Frage, ob er nicht sogar zwei Regenerationen gefressen hat, weil diese Regel gab es ja am Anfang noch. Ich weiß gar nicht, wie jetzt der aktuelle Stand ist, was diese Regel angeht, dass diese Regeneration nur eine bestimmte feste Anzahl oft gemacht werden können. Und während seiner Regeneration wurde ihm ja der Arm, ich glaube, er hat den Arm verloren während seiner Regeneration. Und deswegen wurde lang gestritten, ob dieses Arm verlieren und nachregenerieren eine neue Regeneration ist. Und ist dann Capaldi der Letzte, beziehungsweise Matt Smith der Letzte. Ich weiß gar nicht, was damals der Streitpunkt war oder zählt es nicht als Regeneration, weshalb er dann quasi noch einen Gut hat?
Ja, er ist einfach so ein Favorite irgendwie, den man nicht so loswerden kann und auch will.
Ich glaube, daran liegt es halt einfach. Er war einfach so im Allgemeinen so der Doktor.
Mhm.
Also von der neuen Staffel ja doch der Favorit auch so ein bisschen in der Allgemeinheit so. Und ich denke, deswegen wird er auch immer wieder zurückkommen. In irgendeiner Form.
Ja, am Ende wird er es wahrscheinlich auch wirklich nochmal losgetreten haben und dieses ganze Universum nochmal wiederbelebt haben, weil Eccleston, du hast es ja erwähnt, ist jetzt im Nachhinein bei vielen nicht unbedingt der beliebteste. Also ich glaube, wirklich die meisten werden dann mit Tennant eingestiegen sein und so richtig, er wird ja das Feuer so richtig hochgeschürt haben, weshalb er ja bis heute doch sehr hofiert wird und immer wieder hervorgezaubert.
Ja.
Es gab ja auch dieses wunderbare Special, wo Matt Smith und er aufeinandertreffen.
Ja.
Und das war großartig. Also
war
die
toll.
Beiden dann auch wirklich zusammen zu sehen, das war ganz, ganz fantastisch.
Das war das 50-Jahre-Special,
genau,
oder?
Genau, das war der Kinofilm.
Genau, ja.
Der war echt cool.
Die Specials, die du jetzt nicht geguckt hast, das sind die 60-Jahre-Specials quasi gewesen. Und ja, dann haben sie ihn halt einmal fürs 50-Jahre-Special zurückgeholt und sie haben ihn jetzt fürs 60-Jahre-Special nochmal zurückgeholt. Können wir auf 70-Jahre-Special gespannt sein.
Ich denke, damit halten sie sich halt so die Hintertüren ein bisschen offen, halt David Tennant in späteren Staffeln auch mal wieder zurückzuholen.
Weil ich jetzt auch finde, er hat da in dem Special ein schönes Ende bekommen und das soll er auch dann bitte, der soll jetzt mal sein Happy End, sein x-tes Happy End soll er jetzt bekommen und das soll dann jetzt auch so bleiben, bitte. Aber ja, für dich zur Erklärung, er ist bi-generated und hat damit, ja, wie du auch sagst, zum x-ten Mal die irgendwann mal festgelegten Regenerationsregeln durchbrochen. Es gibt gerade aktuell quasi dann zwei Doktors. Es gibt den David Tennant-Doktor und es gibt den Nchuti Gatwa-Doktor. Und diese Bi-Generation sah halt so aus, dass sie so sich in der Körpermitte so geteilt haben. Und am Ende standen sie so jeweils in den halben Klamotten da. Das fand ich war schon ein geiles Bild. Also so der erste Eindruck, den wir vom neuen Doktor haben, ist, wie er da in Unterhose steht.
Ja, ist auch ein Eindruck. Aber das ist nochmal interessant zu hören, weil wir reden ja gerade über den neuen Doktor und unsere Eindrücke und ich liebe den Darsteller. Also seit Sex Education hat er sich wirklich komplett in mein Herz gespielt und ich habe mich riesig gefreut bei der Ankündigung, auch das erste Bild mit dem Outfit, ganz fantastisch, echt mal wieder neuer Einstrich, eine neue Facette vom Doktor zu sehen. Ich finde jetzt aber wirklich als Doktor selber, finde ich, ist er noch nicht so wirklich in seine Rolle reingewachsen. Und ich habe so ein paar Probleme mit der Auslegung seines Charakters, die jetzt aber durch diese Information, wie er entstanden ist und dass er quasi eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, nur eine Abspaltung des Doktors ist und vielleicht nicht der komplette Doktor, dadurch ganz gut erklärt werden könnten.
Fantastischer Stichpunkt, kompletter Doktor. Während der Abspaltung reden sie miteinander und I'm me, you are me, I'm you. Und dann sagt er, dann sagt ein Nchuti Gatwa, I am completely me. In so einer Lebensfreude, in so einer Inbrunst, in dem Moment, ich habe jetzt schon Gänsehaut, wo ich drüber rede, in dem Moment hatte er mich. Also das war wirklich einer der ersten Sätze, die der neue Doktor sagt. Und er hat mich sofort in seinen Bann gezogen in dem Moment. Und es ist auch, finde ich, nochmal was Besonderes. In vielen Fällen haben sich die Doktoren direkt nach der Regeneration erstmal nicht erinnern können, wer sie sind. Und mussten irgendwie in ihren Charakter zurückfinden und in die Rolle des Doktors dadurch auch reinfinden. Und er ist einfach der Doktor. Ab der ersten Sekunde ist er für mich der Doktor.
Ja, aber so über längere Strecken, finde ich, passt er für mich noch nicht so ganz in das Bild des Doktors, was zumindest ich bisher von ihm hatte, rein. Durch die Art, also vor allem eben durch die Art, wie er geschrieben ist, weil er mir, wie soll ich es ausdrücken, ohne dass es doof klingt, ein bisschen zu menschlich ist, ein bisschen zu verletzlich ist. Weil der Doktor für mich vorher immer so eine gewisse Entität hat, eine gewisse Unangreifbarkeit, weil er nun mal der fucking Doktor ist und niemand sich in diesem Universum mit dem Doktor anlegen möchte, außer die wirklich nicht Bescheid wissen. Und er war verletzlich durch eben seine Begleiter, also durch etwas von außen wurde er verletzlich und musste dann versuchen, Probleme zu lösen, ohne zu viel um sich herum in Mitleidenschaft zu ziehen. Und jetzt dieser neue Doktor zeigt sich auf einmal selber rein körperlich sehr verletzlich und ist auf einmal sehr viel nervöser und sehr viel panischer und scheint auch nicht ganz mehr diese Erfahrung zu haben und auch so diese leichte Abgebrühtheit in bestimmten Situationen, die Doktoren vorher immer mitgebracht haben. Weshalb bei mir eben dieses Gefühl aufkommt, dass er noch nicht so ganz in seine Schuhe reingefunden hat.
Ja, man könnte ja argumentieren, dass bei der Bi-Generation er eine bestimmte Charaktereigenschaft vom Doktor halt mit regeneriert hat. Also dass sich quasi diese Charaktereigenschaft abgespaltet hat. Eine sehr positive, sehr menschliche Art vom Doktor. Weißt du, wie ich meine?
Ja, genau. Das meine ich durch diese Information. Ja. Hoffe ich, dass sie was damit machen. Also, dass das vielleicht dadurch dann nochmal aufgefangen wird und gezeigt wird, ja, er ist quasi so wirklich ein neuer Doktor, dem dann vielleicht bestimmte Sachen einfach noch fehlen und der quasi sich selber erst noch formen muss in diese Rolle.
Ich bin mir sehr sicher, dass Russell T. Davis da einen Hintergedanken hat, weil er hat nämlich schon beim Casting wohl darauf geachtet, er wollte einen emotionaleren Doktor. Er wollte einen Doktor, der seine Emotionen nach außen, auf die Außenseite quasi trägt und nicht so in sich hineinfrisst, wie es eben bis jetzt die Doktor in der Vergangenheit alle gemacht haben. Also wenn er das schon quasi beim Casting vor Augen hatte, dann werden wir da von Russell T. Davis auf jeden Fall noch irgendwas in die Richtung sehen, denke ich mal. Ich habe auch gelesen, dass hauptsächlich nach natürlich neuen Talents gesucht wurde. Also niemanden, der jetzt schon super viele Filme und Serien gemacht hat. Jemand Junges. Und alle Geschlechter willkommen waren. Also es stand nicht fest, dass der Doktor in dieser Staffel ein Mann sein würde. Es hätte genauso gut eine Frau oder jemand Nicht-Binäres sein können. Also das Casting war wohl komplett offen und sie hatten schon jemanden eigentlich und dann kam ein Shruti Gatwa als allerletzter zum Casting und hat die Rolle und die Herzen gestohlen.
Ja, also wer Sex Education kennt und gesehen hat, der wird sich da glaube ich jetzt auch nicht groß wundern.
Ja.
Also weil eben auch, wie auch da, spielt er eben dieses sehr emotionale, dieses sehr herzliche, dieses sehr überschwängliche, sehr offene.
Ja.
Und das ist cool, ja, aber es kommt mir ein bisschen, teilweise ein bisschen zu sprunghaft auch. Also das auch, das, und das ist gar nicht so sehr das Problem seines Schauspiels, sondern vielmehr das Problem halt des Drehbuchs, meiner Meinung nach, und der Inszenierung, dass er mir viel zu schnell, zu emotional am Anfang der Folge wird, dass es auf einmal, man ist 3 Minuten der Folge drin und auf einmal ist es alles ganz furchtbar oder alles ganz großartig und dann 3 Minuten später komplett umgedreht. Und da gehe ich nicht ganz mit. Also das schafft mich, oder das ist für mich zu schnell, zu groß emotional, als dass ich da mitkommen kann und halt genauso mitfiebern kann oder genauso ernst die Situation oder genauso freudig die Situation finde, wie halt die Figuren, die ich da gerade dabei beobachte, weil es mich da nicht ganz schafft mitzieht. Also dieses Pacing seiner Emotionen, finde ich, ist noch nicht ganz on point und er wirkt fast bipolar, also fast, dass er halt zwischen diesem manischen und diesem depressiven hin und her springt und wechselt quasi von Szene zu Szene. Und ist vielleicht auch gewollt, aber das kann man vielleicht bei vielen in dieser Staffel sagen, könnte gewollt sein und wird vielleicht noch aufgegriffen und wichtig. Mir wird das leider mittlerweile so ein bisschen zu viel von diesen Sachen und ich hoffe es sehr, dass da noch was passiert und es vielleicht so eine Erklärung gibt, aber ja, abwarten.
Ja, im Gegensatz zu den Doktoren vorher hat man bei ihm halt das Gefühl, dass er manchmal selbst nicht genau weiß, was Sache ist. Also dass man bei ihm das Gefühl hat, er hat auch selbst nicht 100% die Antworten auf alles.
Was ihn wieder menschlicher macht.
Genau.
Genau.
Also er wirkt nicht mehr so Alien auf jeden Fall.
Ja, genau. Und die Doktoren davor haben das immer versucht zu überspielen. Also vor allem,
genau.
Da denke ich vor allem an den Matt Smith-Doktor, der halt auch die ganze Zeit sehr sehr, sehr, sehr quirlig war und die ganze Zeit auch irgendwas machen musste und die ganze Zeit auch reden und plappern musste in der Situation, aber damit halt eben sehr oft seine Gefühle überspielt hat, die er in dem Moment hat, aber eben auch eine gewisse Sicherheit den anderen vermittelt hat, weil es halt so wirkte, okay, wenn er in dieser Situation noch Gags machen kann, dann scheint er ja alles unter Kontrolle zu haben. Und wenn er dann mal wirklich ernst wurde und es dann wirklich real wurde und seine Emotionen auch mal gezeigt hat, wusste man, okay, jetzt ist aber auch wirklich ernst.
Ja.
Genau, Matt Smith hat immer gewirkt wie ein alter Mann in einem jungen Körper. Ich finde, das hat er sehr gut vermittelt.
Voll, also es war ja auch, Matt Smith war ja der jüngste Doktordarsteller. Mhm. Der war 26, als er die Rolle angetreten hat.
Das ist ja interessant, weil ich finde, der Neue wirkt deutlich jünger und das mag auch vielleicht an der Synchro liegen im Deutschen, weil im Deutschen hat er denselben Synchronsprecher wie auch in Sex Education, wo er aber ja auch eine sehr junge Rolle verkörpert hat. Da musste er halt ein Teenie sein.
Ja.
Dementsprechend eben, also ich habe jetzt ich habe die neue Serie noch nicht in OV reingehört, aber es gibt ja so ein paar Parts, wo er zum Beispiel singt und wo man dann seine Originalstimme hört. Und da war ich überrascht, weil die klingt ja deutlich ein bisschen tiefer, ein bisschen bassiger. Ich dachte, ja, ich glaube, mit dieser Stimmlage würde ich ihn wahrscheinlich auch ein wenig älter einschätzen, als er jetzt für mich wirkt.
Aber ich habe auch nur das Alter von Matt Smith nachgeschaut, weil ich nämlich auch dachte, dass ein Shruti Gatwa relativ jung wirkt. Und turns out, er ist derselbe Jahrgang wie ich.
Hm.
Ja. Also ich bin 32, er wird 32 dieses Jahr. Ja, und Matt Smith war 26 damals.
Krass.
Ja. Matt Smith übrigens gleicher Jahrgang wie Jodie Whittaker, die natürlich den Doktor dann zu verschiedenen Zeiten in ihrem Leben gespielt haben. Also Jodie war dann natürlich deutlich älter, als sie den Doktor gespielt hat, ist aber eigentlich auch der gleiche Jahrgang wie Matt Smith.
Ja gut, aber da hatte ich das vorher Capaldi war, der noch sehr viel älter ist und eben ja dann wirklich dieser alte Mann, der versucht, den jüngeren Mann in sich wiederzufinden, gespielt hat. Hat das ja, also ist das, finde ich, gar nicht aufgefallen. Also sie wirkte dann doch wieder sehr viel jünger und lebendiger, ja, in ihrem ganzen Auftreten.
Aber ja, ich nehme ein Shuti Gatwa auch nicht so richtig den sehr alten Time Lord ab, muss ich gestehen. Wie alt ist er eigentlich? Ich habe es versucht rauszufinden. Ich habe keine Ahnung.
Du meinst also, der Doktor?
Ja, der Doktor.
Also ich wusste es zu Capaldi und Matt Smith Zeiten, wusste ich es mal, weil es genau in den Staffeln ja auch diese...
Es war so eine spezifische Zahl auf jeden Fall.
Sie hat auf jeden Fall eine Rolle gespielt, ja, weil es ja wirklich dann diese Folgen, genau, gab, die dann teilweise über Tausende von Jahren, ja, gespielt haben. Aber
ich glaube, wir haben mittlerweile einfach den Punkt erreicht, an dem man es nicht mehr nachverfolgen, yes, kann.
Ich glaube, es gibt Nerds da draußen, die das auf dem Zettel niedergeschrieben haben mit einer kompletten Rechnung und Aufzählung.
Wenn diese Nerds hier gerade zuhören, dann würde ich sie doch mal bitten, das als Kommentar zu schreiben im Community-Tab auf dem Kino-Plus-Kanal.
Das wäre ja genau meine Frage, wenn es halt diese besondere Reinkarnation war. Also kann er auf dieses Alter und auf diese Erfahrung überhaupt zurückgreifen in seiner jetzigen Form? Vor allem, wenn ihr sagt, dass es wirklich zwei Doktoren gibt. Oder beginnt bei ihm vielleicht die Zählung wirklich bei Null so gesehen an und er muss erst wieder diese ganze Erfahrung sich halt draufschaufeln und ist deutlich jünger und frischer. Und also wird ja auch erklären, warum man die Staffeln auf einmal wieder neu anfangen muss.
Das ist halt die Frage, ne? Also man kann ja argumentieren, dass sich bestimmte Charaktereigenschaften von dem ursprünglichen Doktor abgespaltet haben, vielleicht aber auch einen Teil vom Wissen. Vielleicht hat sich auch ein bestimmtes Teil von seinem Wissen nicht mit regeneriert. Also, aber ich denke, das kommt irgendwann vielleicht raus.
Was auch gut dazu passen würde, zu diesem, es fängt wieder von vorne an, finde ich, ist der Look der TARDIS. Dieser neue Look, dieses komplett Weiße, sieht doch sehr aus wie eine frische TARDIS. Also wenn ein Time Lord eine TARDIS stiehlt oder vielleicht auch nicht stiehlt, sondern einfach benutzt, weil er das darf, nicht so wie der Doktor, der sie geklaut hat, dann ist die ja, also TARDI sind ja am Anfang auch weiß und clean und sehen alle gleich aus und passen sich dann erst an den Time Lord an, der sie benutzt, ja, und verändern sich dann eben mit jeder Regeneration. Und die Version von Shuti Gatwa, die sieht, finde ich, wieder sehr aus wie eine frische TARDIS.
Ja, die ist ein bisschen, wenn man es böse ausdrücken will, charakterlos. Da sagst du ganz richtig, also wirklich sehr hell, sehr weiß, sehr klinisch. Wenn man da so auch an die Tennant oder auch an die Smith-TARDIS denkt, die vollgestopft war mit irgendwelchen Müll und überall blinken irgendwelche Lämpchen und irgendwo sind irgendwelche Hebel, wo keiner weiß, was sie tun, aber man zieht einfach mal dran.
Ich war mal in der Tennant-TARDIS. Ich war auf der Doctor Who Experience in Cardiff, die es ja lange Zeit da gab, und die stand direkt neben dem Schauplatz von Torchwood, also wo der Eingang von Torchwood war. Und da gab es neben den ganzen Kostümen aus den ganzen Staffeln, also auch aus Classic Who-Zeiten und New Who-Zeiten, eben auch verschiedene TARDI. Auch so eine ganz alte, so eine cleane und eben auch die von Tennant. Und man konnte da sogar reingehen. Und ich habe ein Foto mit dieser TARDIS.
Richtig und cool. Ist sie wirklich größer innen?
Is it bigger on the inside?
Ja, ich habe sie ja nur von innen gesehen. Ja, das war sehr cool. Ja, und genau, die kann ich aus erster Hand bezeugen, da liegt sehr viel Zeug drin rum. Die ist sehr chaotisch.
Aber man kann ja auch argumentieren, dass die TARDIS, wie sie jetzt ist, eigentlich auch gar nicht zu dem aktuellen Doktor passt. Weil der Doktor ist ja auch sehr, wie gesagt, sehr bunt, er ist sehr laut, er ist sehr happy. Mm. Und die TARDIS ist sehr klinisch und sehr leer.
Außer diese Jukebox, noch, die da genau, drin steht. Genau, genau. Ja.
Und ich finde, die TARDIS, zumindest jetzt so in diesen ersten Folgen, hat auch noch ein wenig an Charakter eingebüßt. Also wo wir schon bei Charakteren sprechen. Also die TARDIS ist an sich ja selbst auch, zumindest in den letzten Staffeln, die wir kennen, auch immer ein Charakter gewesen. Also sie war ja sogar in einer Folge, glaube ich, sogar eine Frau.
Genau.
Unter Capaldi, wenn ich mich nicht irre. Und das fand ich halt auch immer cool. Also das war unter Matt Smith fand ich das sehr cool, dass sie halt gesagt haben, okay, weiter geht's. Und wir schauen halt, also wir planen, wir wollen nach A, Und dann versuchen sie da hinzukommen, aber die TARDIS hat sie halt nach B gebracht, mhm, weil bei B gerade irgendwie ein Problem ist, was sie lösen sollen. Und dann gucken sie so raus und schauen, verdammt, hat wieder nicht geklappt, wo sind wir hier eigentlich? Ja. Und das war halt irgendwie so, ja, Teil der Reise, Teil des Abenteuers, Teil des Teams. Und das vermisse ich aktuell noch ein bisschen mit dieser neuen TARDIS, die halt einfach ja bisher nur da ist, mhm, und gefühlt eigentlich auch alles macht, was sie machen soll, was halt auch so TARDIS-untypisch ist, zumindest für die TARDIS, die wir halt kennen. Trotzdem wird aber weiterhin gesagt, ja, sie ist halt eben auch weiterhin beschädigt. Davon merkt man aber noch nicht so viel. Mhm. Also vielleicht kommt es noch, aber noch ist mir halt eben die TARDIS nicht nur rein, also rein optisch finde ich die ganz cool gemacht, aber eben charakterlich auch ein wenig zu clean und noch ein wenig zu unvorhanden.
Ich denke, die Jukebox hat irgendeine Bewandtnis.
Vielleicht ja, ist die Jukebox ja die TARDIS.
Ja.
Ja. Weil das ist so das einzige Charakterliche, was eigentlich die TARDIS hat im Moment.
Voll.
Und die wurde ja auch dezidiert vorgestellt. Also, ja.
Es wäre natürlich cool, wenn sich dann quasi der Look der TARDIS von der Jukebox aus immer weiter verbreitet, indem der Doktor
immer mehr,
genau, also wenn der wenn sie es wirklich so machen wollen, dass der Doktor wirklich aktiv noch nicht in seiner Rolle ist und sich quasi erst so komplett über mehrere Folgen einstimmen muss. Also das mussten ja die Doktoren vorher ja auch. Das waren dann meistens nur so ein Gag in der ersten Folge, wo sie, ich habe ja zwei Nieren und diese Nase, jetzt passt sie langsam und jetzt sind meine Zähne wieder richtig und sowas, dass sie sich halt erst kalibrieren mussten. Und vielleicht ist dieser Doktor einfach noch in dieser Kalibrierungsphase und dementsprechend halt auch die TARDIS noch. Mhm. Und wäre auf jeden Fall cool, wenn sich von der Jukebox aus die TARDIS immer bunter wird und immer einzigartiger und passend zum Charakter.
Es gibt ja nicht nur eine neue TARDIS, sondern auch einen neuen Screwdriver, der jetzt nicht mehr meiner Meinung nach ein Screwdriver ist, sondern eher so eine Fernbedienung irgendwie.
Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, innerhalb der letzten Staffeln ist der Screwdriver immer mächtiger geworden. Also der macht immer mehr coolen Shit irgendwie.
Weil der konnte
Shit
doch
irgendwie
schon immer alles außer Holz.
Ja, true. aber irgendwie auch in den Specials mit David Tennant und so, er konnte da auf einmal auch ein Schutzschild damit machen.
Ja, stimmt.
Was ich mir gedacht habe, so wow, das war
früher praktisch gewesen.
Genau, das war früher nicht möglich gewesen. Und was das neue Design angeht, ja, habe ich jetzt keine bestimmte Meinung dazu.
Ja.
Es sieht halt einfach neu aus, neuer Doktor.
Muss man sich dran gewöhnen erstmal. Ich habe so ein Video gesehen, wo Nchuti Gatwa seinen Screwdriver vorgestellt hat. Und was einem so bei dem Seriengucken nicht auffällt, da ist so eine kleine Inschrift in Gallifreyan drauf, die wohl heißt, die Schärfe der Zunge besiegt immer die Schärfe des Schwertes quasi.
Ja, was halt sehr gut zum Doktor passt.
Ja, toll.
Ja, ich überlege gerade, wurde diese scharfe Zunge schon so gut eingesetzt? Müsste man sich halt auch überlegen. Aber es ist ein bisschen schade, wie sehr sie den Schallschraubenzieher bisher verstecken. Also ja, er existiert. Und ich habe auch dieses Video gesehen, als es vorgestellt wurde und dachte, es ist was anderes. Schauen wir mal, abwarten. Jetzt nicht erstmal vorab alles haten und doof finden. Aber ich finde es schade, dass er bisher eben ähnlich wie die TARDIS keine wirklich große Rolle spielt. Also da waren halt die Schallschraubenzieher in den letzten Staffeln, vor allem eben in den letzten Reinkarnationen, hat eine deutlich größere Rolle. Also dass da wirklich sogar dezidiert mindestens eine Szene, wenn nicht sogar eine ganze Folge dem Thema gewidmet wurde. Okay, was ist der neue Schallschraubenzieher? Wie sieht er aus? Was kann er halt alles? Aber das Ding ist halt da, er sagt halt häufiger, dass er ihn benutzt, aber man hat ihn in der Serie nicht mal wirklich gesehen bisher. Also ich weiß nicht mehr, in der eigentlich ersten Folge, diesem Weihnachtsspecial, wo er quasi das erste Mal wirklich in Aktion tritt und dann eben auch auf Ruby trifft. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob er da mal größer gezeigt oder vorgestellt wird.
Nee, also ich glaube, es wurde gar nicht thematisiert, dass der jetzt komplett anders aussieht als vorher.
Ja, das ist ein bisschen schade.
Einfach, ja.
Ja,
es ist halt so ganz selbstverständlich. So.
Ja.
Man muss sich halt einen Reim drauf machen, das ist der Screwdriver tatsächlich und der sieht ganz anders aus.
Ja, das ist ein bisschen schade. Also ich finde, sie könnten da auch noch mal ein bisschen stärkeren Fokus drauf legen, weil das sind halt so gewisse Details. Eben sowas wie, die TARDIS hat einen gewissen Charakter, der mir noch fehlt. Der Schallschraubenzieher wird noch nicht so wirklich eingesetzt. Warum trägt der Doktor keine Jacke oder einen Mantel oder einen Parker oder ähnliches? Mhm. Die Doktoren davor haben immer irgendwie einen Sakko getragen, Anzug, irgendwas Längeres, so was ihnen auch so eine gewisse Coolheit gegeben hat. unser neuer Doktor hat das auch in der ersten Folge und direkt in der zweiten Folge zieht er ihn am Anfang aus und trägt ihn halt nicht mehr. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich mir denke, mein Doktor braucht seinen Mantel. Wenigstens
ja,
das.
Er hat auch nicht so ein personalisiertes Outfit, habe ich das Gefühl. Ja. Er hat irgendwie auch in jeder Folge was anderes an, was ihn dann auch von den vorigen Doktoren hier halt auch abhebt. So ein bisschen.
Ja, ich
und er hat nicht so eine etablierte Silhouette.
Genau,
so,
genau. Ja. Was cool ist, was ihn ja auch wieder bunter macht, aber ich würde mir trotzdem so einen Teil wünschen, eben zum Beispiel eine Jacke, einen Mantel, der vielleicht sich so ein wenig durchzieht und das alles so zusammenhält.
Ja, ich habe das Gefühl, die Farbpalette seiner Klamotten ähneln sich, aber halt nicht die Silhouette insgesamt. Also er trägt halt immer gelb und so ein Rostrot auf jeden Fall. Das ist mir aufgefallen. Aber ja, immer halt was Unterschiedliches.
Mhm.
Ja, müssen wir nochmal abwarten. Jetzt sind ja erst bei der Hälfte der Staffel. Der wird ja hoffentlich auch noch mehr Staffeln eben bekommen, wie es dann weitergeht mit seinen Outfits. Aber ich stimme euch dazu. Ich finde aber, das, was er trägt und auch das, was Ruby trägt, sind eigentlich super coole Outfits, die einerseits irgendwie retro anmuten und andererseits total gerade in die Zeit passen. Weil das ist ja auch voll angesagt, gerade bei den jungen Leuten im Moment, dieser Look.
Ja, und gerade Rubys Outfit, finde ich, ist sehr zeitlos auch. Also es hat irgendwie so einen Touch von 60ern mit diesen Rollkragenpullovern, die sie immer trägt. Aber passt auch sehr gut in die Jetztzeit.
Ich liebäugle ein bisschen mit einem Ruby-Cosplay. Also die Haare hätte ich schon dafür.
Vielleicht. Ja, ich wollte gerade sagen, das passt irgendwie ganz gut. Ja.
Warte, ich habe auch hier so eine Jacke mit so einem Fellkragen hier heute angehabt. Ja.
Nice.
Ja, ihr guckt mich jetzt so wartend an. Also ich sag mal, mein Modeverständnis ist, weiß ich nicht. Ich glaube, damit sollte man jetzt nicht rechnen. Aber wenn wir schon bei Outfits sind, ja, der Doktor stylisch, modisch, wie gesagt, für mich gerne noch eine Komponente, die sich halt einfach ein wenig durchzieht, die ihn halt einfach begleitet, die ihn ausmacht. Sowas hätte ich dann, glaube ich, doch ganz gerne.
Also du meinst irgendein Kleidungsstück, was ihn halt auszeichnet, irgendwie einen bestimmten Schal, eine bestimmte
Zum Beispiel.
Hut.
Genau, genau. Und am liebsten Mantel. Ich hab halt einen Mantelfetisch, was soll ich sagen?
No King-Shaming.
Und bei Ruby ist es, ja, sie ist mir rein, also wirklich nur rein optisch, ein wenig, ist vielleicht auch gewollt, ein wenig unauffällig, so ein bisschen Jedermann. Sie erinnert mich auch ein wenig an andere Companions, die wir halt auch schon hatten. Und was auch ein wenig unfair ihr gegenüber ist, aber da fehlt mir halt auch so ein bisschen so das eigene.
Aber das soll sie auch sein. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe über den Casting-Aufruf von Russell T. Davis zum Doktor eben was gelesen. Und er hat auch was zum Casting-Aufruf für den Companion gesagt. Und zwar wollte er quasi diese Normalität. Er wollte ein Companion, den du so an der Straßenecke treffen könntest, der einfach so mitten im normalen Leben gerade steht und da raus mitgenommen wird. Genauso wie es bei Rose war und wie es bei Amy war. Also diese beiden Vergleiche hat Davis aufgestellt. Und ich finde auch, sie ähnelt Rose sehr. Also auch natürlich von ihrem Aussehen, aber auch von ihrem Charakter. Dieses normale Mädchen von nebenan, dieses aber auch eigentlich noch sehr positive, dieses sehr neugierige vor allem, weil was mich später an vielen Companions gestört hat, ist vor allem zum Beispiel bei Clara, dass die so zu besserwisserisch sind, zu sehr das alles so an sich gerissen haben. Und ich dachte so, nee, der Doktor, der weiß das schon besser und lass den das mal machen. So. Hat auch nichts mit dem Geschlecht zu tun an der Stelle. Ich mag einfach Clara nicht.
Hat euch das übrigens auch so schockiert, dass Ruby in einer Folge sagt, sie ist Jahrgang 2004?
Ja.
Oh mein Gott.
Ja. Gott, das habe ich zum Glück überhört.
Da dachte ich mir so, okay, du bist ein Kind. Ja. Ich habe mich so alt gefühlt. Ja. Oh mein Gott.
Ja. Ging mir genauso.
Genau. Wollte ich nur mal einwerfen. Das hat mich extrem schockiert.
Zum Thema an der Ecke aufgabeln. Das ist ja quasi genau das, was der Doktor hier mit ihr gemacht hat. Also sie treffen sich in einer Bar, in der sie arbeitet. Und er wird auf sie aufmerksam, weil sie so viel Pech hat die ganze Zeit. Also das findet ja in diesem Christmas-Special statt, was eben vor der offiziellen ersten Folge spielt. Und er will ihr helfen, gegen dieses Bad Luck anzukommen. Und dann stellt sich im Laufe der Folge raus, dass das von Goblins verursacht wird. Genau. Und wie fandet ihr denn diese Christmas-Special-Folge, würde ich jetzt gern von euch wissen.
Typisch Russell T. Davis wildmäßig. Also man merkt auf jeden Fall, dass er wieder als Writer zurückgekehrt ist oder als Showrunner auf jeden Fall. Ich hatte immer bei den vorigen Doktoren das Gefühl, die Qualität seiner Folgen, die schwanken manchmal ein bisschen arg. Es wird manchmal ein bisschen zu ridiculous, wo ich mir denke, so okay, Goblins in einem Schiff über London, nice. Ansonsten, ich fand es einen ganz guten Einstieg, muss aber sagen, es ist nicht mein Favorit. Also das ist nicht mein Favoriten-Weihnachtsspecial.
Ja, ich wollte gerade sagen, als Weihnachtsspecial an sich funktioniert das nicht so gut. Da gibt es halt deutlich, deutlich bessere Weihnachtsspecials. Aber als Einstieg für diese neue Staffel fand ich es gut, weil wir da ja eben auch das erste Mal Ruby kennenlernen und auch das, was für den Lauf der Staffel noch wichtig wird, ihre Vergangenheit uns gezeigt wird. Also, dass sie als Baby oder als Neugeborenes ja wirklich ausgesetzt wurde bei einer Kirche, die an der Ruby Road steht. Und sie deshalb auch nur quasi Ruby heißt.
Ja, also die Folge hat halt das gemacht, was sie hätte tun sollen. Also sie hat die Charaktere etabliert, sie hat Rubys Familie vorgestellt, ihre Mutter und ihre Oma. Sie hat den Doktor als Charakter etabliert. Genau, also ja.
Also sie stellt ja auch in dem Moment quasi schon in Aussicht, dass Ruby beziehungsweise Rubys Vergangenheit nochmal eine große Rolle in der Staffel spielen wird. Ne? Also
ja, sie setzt den roten Faden auf jeden Fall für und den übergeordneten Handlungsstrang, der uns diese Staffel über begleitet und auch immer wieder so ein bisschen aufgegriffen wird, ohne dass zu sehr ins Detail auf diese Fragen, die seit dieser ersten Folge da sind, eingegangen wird. Also wer genau hat sie da ausgesetzt? Wer ist ihre Mutter? Warum wurde sie da ausgesetzt? Was ist dieses Etwas, was sie umgibt, weil natürlich muss sie ein besonderes Etwas, was sie umgibt, haben, sonst wäre der Doktor nicht auf sie aufmerksam geworden, also auch abseits von dem Pech, was sie in der Folge hatte. Und ja, ich gehe vollkommen mit. Ich finde auch, also das ist jetzt nicht mein persönliches Lieblings-Weihnachts-Special, also da gibt es vor allem aus der Matt-Smith-Ära definitiv mindestens zwei, die da bei mir deutlich stärker wiegen. Und ja, als erste Folge fand ich sie okay. Also ich finde, das ist eine okaye Einstiegsfolge. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es der stärkste oder einfachste oder beste Einstieg ist. Also da bin ich vielleicht auch ein bisschen biased, aber ich finde den Matt Smith-Einstieg, seine wirklich erste Folge, wie er mit der TARDIS quasi bei Amy Pond in den Garten stürzt und sich immer noch so halb am Regenerieren ist und sich dann versucht selber zu finden, dieses kleine Mädchen kennenlernt. Und dann über diese ganze Folge dann halt auch dieses Regelset einmal erklärt wird, was macht den Doktor überhaupt aus und die Reise beginnt, finde ich bis heute tatsächlich immer noch den mitgelungensten Einstieg. Also wenn man wirklich quer einsteigen will bei Doctor Who. Und da fand ich, kommt diese Folge nicht so ganz ran, zumal ich finde, und ich glaube, das Problem oder den Satz will ich noch häufiger sagen, ich finde zum Ende hin wird die Folge ein wenig doof aufgelöst. Also dieser Song, den sie gespielt haben.
Aber der Song an sich war cool.
Es wird ein bisschen quatschig auf jeden Fall.
Ja, aber das ist also doch Doctor Who. Und ihr dürft nicht vergessen, die Zielgruppe sind zwar solche Nerds wie wir, die hier ewig lang darüber diskutieren können, aber es sind natürlich auch Kinder.
Ja, wobei ich tatsächlich glaube, dass sie mit dieser Staffel versuchen, sogar noch andere Zielgruppen eben zu erschließen, weil Musik scheinbar selbst nach dieser ersten Folge ja ein sehr, sehr wichtiges, sehr großes Thema in der Serie zu sein scheint, immer wieder aufgegriffen wird als Thema. Es werden immer wieder Liedchen getrellert.
Wir haben die Jukebox.
Man kann Fan davon sein, also es wird vor allem viel gesungen, ist mir halt aufgefallen. Man kann Fan davon sein, es ist vielleicht auch wirklich ein Ich-Problem. Ich mag auch Musicals. Ja. Ich bräuchte es in der Serie jetzt nicht so wirklich.
Ich auch nicht. Da bin ich auch nicht so extrem der Fan, muss ich sagen. Weil gerade in der Folge mit den Goblins, das ist eine Alien-Rasse. Und warum sind die auf diesem Schiff und singen Jazz? oder Swing oder was, Big Band so, oder was auch immer
so
das war.
So ein bisschen unpassend. Also,
es war halt unpassend, dass das Lied halt nicht zu der Rasse gepasst hat.
Genau.
Da hätte man sich halt irgendwie etwas...
Aber woher wisst ihr denn, was Goblins für Musik machen?
Ja,
was Alien
anderes,
Goblins.
Keine
Vielleicht passt
Musik.
Das doch.
Ja genau, ich weiß nicht mehr genau, was es für ein Song war, aber ich fand auch, das Genre hat leider nicht so ganz gepasst. Nee. Und ich hätte es auch schöner gefunden, wenn sie vielleicht in ihrer eigenen Sprache gesungen hätte.
Ja, aber die haben ja wahrscheinlich in ihrer eigenen Sprache gesungen. Die TARDIS übersetzt doch alles.
Ach so, ja, stimmt. Ja,
ja, aber die Melodie ja nicht, oder nicht?
Ja, aber die Melodie kann ja auch die gleiche gewesen sein.
Ja, aber am Ende ist das natürlich Geschmacksfrage. Ja. Geschmackssache.
Ich fand aber, dass das trotzdem für Einsteiger gut funktionieren kann, weil wir lernen den Doktor zusammen mit Ruby kennen, wenn man noch gar keine Ahnung hat, wer er ist. Und vielleicht auch diese Specials, wie du vorher nicht geguckt hat und diese Regeneration gar nicht mitbekommen hat, sondern direkt damit einsteigt. Da ist jetzt hier eine Person, die behauptet, sie ist ein Alien und die sich... Vor allem, wir wissen ja auch noch erstmal nicht, dass er ein Timelord ist und dass er Zeit reisen kann. Das kommt das erste Mal vor, als Ruby und er gefesselt sind auf dem Schiff der Goblins und er die Goblins erklärt und sie daraus eine Schlussfolgerung zieht und sagt, ach so, das sind also Zeitreisende, die Goblins. Und er echauffiert sich darüber, was fällt ihr ein, die Zeitreisende zu nennen? Das sind doch keine Zeitreisende. Und so ein bisschen seine Ehre verteidigen muss. Und das, zu dem Zeitpunkt wissen neue Zuschauer und Zuschauerinnen ja nicht, dass er ein Timelord ist, dass er durch die Zeit reisen kann. Das sehen wir dann erst, als er dann im Anschluss sie in ihrer Vergangenheit rettet und wieder zurückkommt und ihr dann auch so ganz lapidar sagt, ja, ich habe dich gerade in der Vergangenheit gerettet. Und sie war so, hä, was, wie, Vergangenheit, hä, was, was erzählst du hier?
Sie hat es aber auch schon vorher herausgefunden, als er das mit Houdini gesagt hat. Also da gab es ja diese eine Sequenz, wo sie halt irgendwie rausgefunden hat, so okay, wenn er Sachen mit Houdini gemacht hat, dann muss er doch irgendwie in die 90er, 20er Jahre gereist sein. Ich glaube, sie hat es auch schon vorher herausgefunden, also bevor er es etabliert hat.
Ja, nichtsdestotrotz, also abseits dann auch der ersten Folge jetzt wirklich als Einstieg, diese Staffel insgesamt bisher als Einstieg in Doctor Who, finde ich, ja, also wir haben es ja schon gesagt, man muss mindestens diese Specials vorher gesehen haben. Und ich sag mal, ich bin Doctor Who-Fan. Ich war eine relativ lange Zeit relativ tief drin und trotzdem saß ich dann da in den späteren Folgen auf einmal und dachte, okay, wie viel wichtige Lore habe ich denn bitte verpasst
aber
mit den paar
glaube,
Sachen, die ich nicht gesehen habe?
Das geht dir nur so, weil du Doctor Who-Fan bist. Ich glaube, wenn man das unvoreingenommen guckt und wirklich einfach damit startet, in der zweiten Folge wird dann ja erst richtig erklärt, wer er ist. Also da feuert er dann die ganzen Informationen raus, dass er von Gallifrey kommt, dass er keine Familie mehr hat, dass er allein unterwegs ist, dass er, ja, was wir alles in Infos schon haben als langjährige Doctor Who-Fans, das erfährt dann auch der oder die neue Zuschauer, neue Zuschauerin zusammen mit Ruby in der zweiten Folge, über die wir jetzt auch ganz gerne dann mal kurz reden können, in der sie in einer Weltraum-Baby-Station sind.
Ich habe sehr viele Opinions.
Hau sie alle raus.
Für mich war die Folge sehr, sehr, sehr schmerzhaft, weil ich mit Kindern nicht klarkomme.
Naja, also zu deiner Verteidigung, es sind auch wirklich sehr Uncanny Valley Babys, weil, was man dazu sagen muss, die Babys reden, sie haben animierte Münder und vor allem eins der Hauptbabys.
Es sieht halt super weird aus.
Absolut gruselig. Also meine Frau hatte auch so ein paar Mal drauf geguckt und sagte, oh Gott, was sind das für gruselige Kinder, warum reden sie so seltsam?
Ja.
Und dieses eine Hauptbaby, das Heldenbaby, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, das sah auch immer kurz vorm Heulen oder mega angepisst aus, obwohl es sich gerade freuen sollte. Also da hätten sie echt einfach ein anderes Baby nehmen sollen, was nicht so...
Er hatte immer so traurige Augen.
Ja, ja,
noch
der war so eingeschüchtert von allem.
Ja, ich hoffe, dass das am Set nicht so war, dass das Baby die ganze Zeit so eingeschüchtert und traurig war. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, tut mir das sehr leid. Ansonsten, abgesehen von den Uncanny Valley Babies, fand ich das schon eine sehr typische Doctor Who-Folge. Also, die kommen auf ein Raumschiff, was irgendwo im Weltall so ziellos umherfliegt, was ja verlassen wurde, wo nur noch diese Babys da sind und eine einzige Erwachsene und dann gibt's da ein Monster. Und das ist so ein typischer Aufbau, finde ich, für eine Doctor Who-Folge, dieses Monster of the Week, was sie da bekämpfen müssen. Und schlussendlich die Auflösung fand ich auch wieder sehr Doctor Who-typisch und irgendwie auch so witzig und ein bisschen süß auch, dass das Monster, was sie da alle bedroht hat, eigentlich nur ein ja, es ist nur, es war schon ein echtes Monster, aber dass das von dem System des Raumschiffs erschaffen wurde, um den Kindern irgendwas beizubringen. Also das war quasi der Boogeyman und das System dachte, die Kinder brauchen einen Boogeyman, um irgendwie zu lernen, mit ihrer Angst umzugehen.
Sie brauchen ein Trauma, um es überwinden zu können.
Ja.
Ja, und da kommen wir halt auch zu dem Problem, die ich mit der zweiten Folge hatte, die auch so die sich bis jetzt auch ein wenig auf die Staffel als Ganzes abzeichnen. Und ich finde, die zweite macht es bisher am schlimmsten. Also, das klingt jetzt schlimm, aber ich mag es, wenn man natürlich versucht, wenn die Popkultur versucht, natürlich auch Probleme des Hier und Jetzt aufzugreifen, sie zu erklären, sie damit vielleicht auch Leuten nochmal zugänglicher zu machen mit anderen Beispielen, wo sie sich vielleicht eher einfühlen können, um halt etwas zu erklären und um eine Moral der Geschichte am Ende zu haben. Aber hier in dieser zweiten Folge haben sie halt wirklich direkt drei große soziale Probleme, die sie versuchen da reinzupressen, die sie halt wirklich benennen. Ich versuche die mal aufzuzählen. Also es hat auf jeden Fall was mit Abtreibung zu tun. So von wegen, ihr produziert also Kinder, weil ihr wollt diese Maschine nicht abstellen, weil das ist gegen euren Glauben. Ihr wollt euch aber nicht drum kümmern. Warte, was kommt da noch? Dann kommt das Thema auf jeden Fall hier Umgang mit Geflüchteten. Und von wegen, okay, die Geflüchteten müssen quasi erst zu uns kommen und erst bei uns angespült werden, bevor sie aufgenommen werden und wir ihnen helfen. Wird
das wurde in so einem Nebensatz erwähnt einfach und ich mir so, okay.
Genau. Ja. Und dann auch natürlich noch so das Thema Akzeptanz bzw. Bodyshaming und ähnliches. Nein, du bist nicht falsch, so, du bist genauso richtig, wie du bist und wir sind alle genauso richtig, wie wir sind. Alles grundsätzlich wichtige, coole Themen, die, wo es cool ist, sie halt eben irgendwie in die Story reinzuweben, auf eine andere Art und Weise, um sie halt eben so dem Publikum näher zu bringen. Aber nicht so, wie diese Serie es gemacht hat, weil diese drei Punkte kamen, glaube ich, genau so ausgesprochen innerhalb von 5 Minuten.
Ja.
Und auch ohne es irgendwie groß zu verstecken. Und es wurde genau so gesagt. So diese Kritik wurde einfach genau so ausgesprochen. Und ich saß da und dachte, ja, aber das ist jetzt auch ein bisschen plump. Irgendwie
ein bisschen viel.
Also konzentriert euch doch auf eins dieser Themen. Aber jetzt wollt ihr irgendwie direkt so den ganzen Blumenstrauß abfrühstücken.
Ja, ich stimme dir zu, dass das vielleicht ein bisschen zu viel ist. Grundsätzlich ist es ja aber auch Doctor Who typisch, dass es eben in den Folgen immer so ein Thema gibt oder oftmals ein Thema gibt, weil das ja auch an Kinder sich richtet und gewisse Werte vermitteln soll.
Aber man kann es halt auch gut machen.
So schlecht fand ich es jetzt nicht.
Ja, ich glaube aber, wo du drauf hinaus möchtest, ist einfach der Fakt, dass es sich anfühlt, als wäre einfach eine Liste abgearbeitet worden.
Ja, genau.
Mit Themen.
Es ist lieblos eingearbeitet, so von wegen, okay, das müssen wir noch, das haben wir auf unserer Checklist, das müssen wir halt noch machen. Ja. Und das macht die Serie in den bisher von uns geguckten und veröffentlichten 5 Folgen, macht sie das hier und da immer mal wieder, wo ich mir denke, wenn das dein Thema ist, dann gib dem Thema doch Raum, gib ihm Zeit, lass mich doch auf dieses auf das Problem vielleicht auch selber kommen, bevor du es laut aussprichst. Weil am Ende ist es halt aber auch wieder, okay, show, don't tell. So, wir haben es halt erzählt bekommen. Gezeigt bekommen haben wir es halt nie. Und es wird auch gar nicht so wirklich aufgelöst. Am Ende ist das eine Problem gelöst, aber was jetzt zum Beispiel mit dem Butzmann wirklich passiert, was der Butzmann wirklich ist, muss er jetzt für ewig in dieser Luftschleuse am Ende sein.
Butzmann heißt auf Deutsch, ja.
Butzmann
ja, Boogeyman.
Ja, auf Deutsch heißt er Butzmann. Und aus was besteht er aus? Butzepopeln.
Naja, aus Boogies.
Ah, ja, gut, es war klar, dass es in der Übersetzung irgendwo Lost in Translation hat so einigermaßen gut funktioniert.
Genau, ich finde es halt auch so schade, weil du gerade auch Show Don't Tell erwähnt hast, dass der Zuschauer meistens, also nicht immer, aber so für so ein bisschen dumm gehalten wird. So. Man muss halt auch Themen nicht explizit ansprechen, dass der Zuschauer versteht, um was es geht. So.
Ja.
Was für mich aber wiederum explizit angesprochen und erklärt werden muss, sind, wie Sachen im Doctor Who-Universum funktionieren. Und zwar finde ich in dem Fall die Erklärung am Ende, ja, hier diese Maschine hat den erschaffen aus Kindergeschichten, hat für mich vollkommen ausgereicht.
Ja,
was ich nicht mag, da kommen wir jetzt zur nächsten Folge, sind diese übernatürlichen Wesen und diese, wir bewegen uns hier in dieser neuen Staffel immer mehr Richtung Übernatürlichem und weg vom Science-Fiction. Und das mag ich nicht.
Da gehe ich voll mit dir. Also das fühle ich auch, dass dieses Übernatürliche, Übersinnliche, es wird ja in Folge 5,
ja,
wird ja sogar einmal genauso angesprochen, dass das Übernatürliche auch immer stärker und ja, immer präsenter wird. Und das spürt man in der Serie. Und da bin ich auch noch nicht so wirklich Fan von. Es war immer Teil von Doctor Who, aber es gab immer eine, genau, in Anführungsstrichen, wissenschaftliche, rationale,
genau,
Erklärung
dafür.
Genau, die
brauche ich halt. Ja. Weil du sagst gerade, das war immer schon Teil von Doctor Who. Dieser Toymaker, der in den Specials vorkommt, die vor der Staffel liegen, die du jetzt leider noch nicht gesehen hast, Alvin, der ist ja ein Villain oder ein Bösewicht aus Classic Who, der wieder zurückgekommen ist. Und da hat es mich schon gestört. Also der eben auch so, ja, übernatürliche Fähigkeiten hat und der dann am Ende irgendwie versiegelt wird, ohne dass ich dafür diese Erklärung bekomme, wieso und wie das jetzt funktioniert hat. Und dachte, na gut, das ist jetzt abgeschlossen und jetzt sind wir bei der nächsten Folge und da taucht jetzt Maestro auf.
Die personifizierte Musik.
Genau, und das ist das Kind vom Toymaker.
Genau.
Also haben wir wieder so eine, sie nennen sich in der Serie Godlike Entity, also gottähnliche Entität,
ja,
die ja schon wieder auf so komische Art und Weise eben versiegelt werden muss. Und dabei geht für mich halt total verloren, was eigentlich das Coole an dieser Folge hätte sein können, und zwar, dass wir da die Beatles treffen.
Ich dachte auch, darum wird es die ganze Zeit gehen.
Ja. Ich dachte, die Folge geht um die Beatles, weil, ja, es wurde auch in der vorigen Folge so angeteased und dachte mir so, geil, 60er Jahre, ja, Beatles-mäßig. Und dann kamen die halt innerhalb 5 Minuten vor.
Ja.
So.
Und lösen am Ende auch noch das,
ja,
Problem,
genau,
rein, zufällig,
ja,
im,
ja,
Vorbeigehen.
Ja.
Ja, und vor allem, ich hatte halt eben das Vorwissen der Specials nicht und ich dachte sogar kurz, ist Maestro die neue Gestalt vom Master?
Ach,
beziehungsweise
so, ja,
von Missy die neue Form,
gedacht, ja,
und habe deswegen die ganze Folge über Maestro mit Missy verglichen, mhm, und dachte, Maestro funktioniert für mich nicht. Also ich finde, ich
verstehe. Das habe ich aber auch gedacht. Also das, auch wenn du die Specials-Folge geguckt hast, erschließt sich dir das nicht. Erst als Maestro sagt, dass Toymaker der Vater ist. Erst da checkt man das.
Ja, ja, dann habe ich es nämlich auch gegoogelt, okay, wer ist der Toymaker, was habe ich jetzt hier vergessen, und dann rausgefunden, ah, okay, ich habe es nicht vergessen, ich habe es nur noch nicht gesehen, aber ich habe jetzt Interesse dran, es nachzuholen. Aber da dachte ich auch, okay, jetzt im Vergleich Maestro und Missy, wo ich noch dachte, dass es der Master ist, ich verstehe die Idee, die sie machen wollen mit dieser Figur, wie sie sich benimmt, wie sie aussieht, aber die ist mir zu theatralisch. Ist vielleicht auch gewollt, dass es so eine Theaterfigur ist, aber dadurch kaufe ich es halt nicht ab. Es ist halt wie so eine überzeichnete, es ist ja, glaube ich, sogar eine Drag Queen.
Es ist Jinx, ja, Monsoon, genau. Kennt man aus RuPaul's Drag Race.
Oh Gott im Himmel, und ich habe sie nicht erkannt. Aber ja, sie spielt halt auch wie eine Drag Queen, eine, ja, eine Persona auf der Dragbühne spielen,
genau,
würde. Was, finde ich, aber in dem Moment einfach nicht so gut in die Serie gepasst hat, weil ich dachte, Missy ist halt eine eiskalte Bitch. So, und dadurch wirkt sie so gefährlich und so cool. Und hier ist eine Person, die aber versucht, diese eiskalte Bitch zu spielen. Aber ist dann halt auch zu laut und zu übertrieben. Mhm. Hat ihre Momente, wo es absolut cool ist. Also wo zum Beispiel der komplette Sound lahmgelegt wird und,
ja,
alles still ist.
Das war ziemlich cool.
Da hat sie ein,
ja,
paar richtig geile Momente. Aber ja, davor und danach so ein bisschen und mit diesen Noten, die durch die Luft fliegen,
ja,
und dieses Übernatürliche war mir dann auch nicht ganz meins.
Nee, meins überhaupt nicht.
Was sagt ihr dazu, dass der Feind in dieser Folge als Drag Queen dargestellt wurde? Also mich hat es tatsächlich ein bisschen gestört, weil eine Serie, die sich sehr halt damit brüstet, halt sehr diverse zu sein, sehr woke zu sein, alle Arten von Menschen halt irgendwie darzustellen und dann halt eine diverse Person in dem Sinne als Feind darzustellen, das hat mich gestört.
Ja, ich sehe deinen Punkt. Lustigerweise, ja, ist ja Neil Patrick Harris dann so gesehen der Vater gewesen,
genau,
der ja,
ja
auch ein offen homosexueller Mann ist. Aber ich glaube, ich würde da keine böse Absicht hinter vermuten, weil das Ding am Ende ist ja, Gleichberechtigung bedeutet halt eben auch, dass auch ein Bösewicht eben auch eine Drag Queen sein kann, so wie es halt eben auch eine Heldenfigur sein kann. Und wir wissen ja bei unserem Protagonisten, der ja auch einen sehr bunten, gegebenenfalls eben auch diversen Charakter spielt, vielleicht auch eine queere Person am Ende in irgendeiner Art und Weise ist.
Du meinst also, den Doktor selbst?
Genau, der Doktor selbst.
Ja, der ist doch eigentlich schon, also ich kann jetzt nicht für Classic Who sprechen, aber schon in New Who, also schon mit dem 9. Doktor ist klar, dass der Doktor pansexuell ist.
Auf jeden Fall.
Dem ist doch komplett egal, Geschlecht, Rasse, alles egal.
Ja, aber die Doktoren davor waren ja dann schon, also zumindest bis Frau Whittaker. Ich glaube, da wurde das sogar tatsächlich so noch ein bisschen mehr damit gespielt oder thematisch irgendwo aufgegriffen, aber davor die Doktoren waren ja schon relativ straight alle. So, und man hat die halt gesehen und wusste...
Also es gab schon sehr viele Situationen, ich denke jetzt auch schon, wie gesagt, an den 9. Doktor, wo der Storys ausgepackt hat von irgendwelchen diversen Alien-Rassen, diversen Geschlechts.
Ja, nee, ich meine jetzt wirklich nur auf den ersten Blick und auf das, wie die Figur einem rüberkommt, davon rede ich. Und da ist ja jetzt unser neuer Doktor auf den ersten Blick direkt bunter, flippiger, lauter. Also genau das alles, was man ja auch in dieser queeren Community eben vermutet oder ihr halt eben auch zuspricht. Auch eben dieses Musical-Begeisterte, überhaupt Musik-Begeisterte. Das passt ja alles genau da rein. Also wenn die Staffel in einer Drag-Show endet, so auf dem Laufsteg mit einer Jury, die krassesten Outfits bewertet, es wird mich nicht wundern, weil es halt eben auch zu diesem Doktor passt so ungefähr. Ja. Das wollte ich halt damit sagen. Deswegen glaube ich, ist es halt... glaube ich, braucht man da jetzt nicht so viel Negativität eben in das Casting reinlesen, weil ich glaube auch, ihr selber hat es mehr als Spaß gemacht, diese Rolle halt zu spielen und bei Doctor Who dabei zu sein.
Es sah auch total cool aus, aber ich hatte mir halt Gedanken gemacht.
Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, ich musste direkt an Captain Jack Harkness denken als Charakter, der ja auch definitiv queer war. Mhm. Und ich habe mir hier in meinen Notizen sogar stehen, dass mich die nächste Folge an Folgen aus der Jack Harkness-Ära erinnert hat. Also die nächste Folge Boom, geschrieben von Stephen Moffat, wo sie auf diesem eigentlich unbewohnten Planeten sind, auf dem aus unerfindlichen Gründen Krieg herrscht, obwohl er unbewohnt ist. Und die erste düsterere Folge hier von der neuen Staffel, wo der Doktor auf eine Mine tritt und dann sich eben die ganze Folge über nicht bewegen kann, weil er da nichts auslösen darf. Und diese ganze Atmosphäre, die in der Folge mitschwang, die kam für mich sehr rüber wie damals so Captain Jack Harkness.
Als er zum ersten Mal vorkam.
Ja, genau.
Bei der Zweiten Weltkrieg.
Ja, wahrscheinlich
genau.
Deshalb.
Genau, ja.
Ja, genau.
Sie hatte echt Spannung. Sie war auch spannend. Das war ja am Ende auch wirklich ein Kammerspiel. Sie hatte eine coole Idee, sah gut aus. Aber auch hier wieder viel zu schnell. Also dieser ganze Anfangspart, auf einmal, sie landen auf dem Planeten, sie wissen nicht, was Phase ist, rennen raus, stehen auf dieser Mine und auf einmal ist alles ganz furchtbar, ganz schlimm und der Doktor hat direkt eine Panikattacke. Und ich dachte, führt uns doch ein bisschen länger dahin. So baut doch diese Stakes erstmal auf, bevor ihr direkt auf 180 geht.
Ich hätte mich auch mehr für das Lore interessiert, einfach von dem Planeten oder auch von dieser Militäreinheit. So, warum sind die auf einmal super religiös und was ist mit denen los? Und ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Fleisch gewünscht.
Ja, wieder Show, don't tell.
Ja,
und
genau.
Es wurde uns am Ende alles erzählt, wieder auch alles, die ganze Auflösung auch wieder vorgekaut, wo ich mir dachte, ja, auch hier eine interessante Idee, also eben Kapitalismuskritik und wie Krieg im Kapitalismus funktioniert und ähnliches. Wichtige Message, gute Message, aber kau uns das doch nicht vor. Zeig uns das doch. Wie viel spannender wäre es gewesen, wenn wir die vielleicht sogar über eine Doppelfolge hinaus die ganze Zeit dachten, sie kämpfen da wirklich gegen einen Feind und führen der Krieg, bis auf einmal wirklich auch uns klar wird, warte mal, nee, da stimmt irgendwas nicht. Was ist denn das hier?
Man hat ja eigentlich schon am Anfang irgendwie sich gedacht, okay, die kämpfen gegen einen Fog, also gegen einen
Nebel.
Genau, gegen den Nebel. Das haben die eigentlich schon von Anfang an gesagt. Ich dachte mir auch so, okay, gut, die kämpfen gegen nichts wahrscheinlich. Das war der erste Gedanke, den ich halt bei der Folge hatte. Und am Ende war es dann halt auch so.
Ja.
Und die hätten das halt, diese Mystery halt ein bisschen länger ziehen können, meiner Meinung nach.
Vor allem, wenn man länger drüber nachdenkt, dass sie jetzt am Ende wirklich gegen gar nichts kämpfen, das löst dann auch wieder so Fragen auf. Ja, okay, aber wie kommt es denn dann...
Dass es niemand gemerkt hat.
Ja, genau. Wie kommt es dann überhaupt zu Verwundeten? Ja. Also klar, es wird zum gewissen Teil Friendly Fire sein oder Leute werden verletzt, deswegen werden sie ausgeschaltet. Aber so wie diese Roboter da jetzt auch dargestellt wurden, sagen sie ja aber auch immer genau den Grund, warum die Person dann halt eben eingedost wurde am Ende. Ja. Und lügen da ja nicht. Also heißt das, werden die dann wirklich aktiv getötet auf dem Schlachtfeld oder?
Ich habe das ja quasi so verstanden, dass einfach immer so viele Leute gerade getötet worden sind, damit nicht rauskommt, dass sie gegen nichts kämpfen.
Ja, meine Frage ist...
Also, dass das Wissen halt nicht weitergegeben wurde quasi.
Genau, aber meine Frage ist, wie wurden sie getötet? Also, ist das wirklich alles Friendly Fire und Leute, keine Ahnung, fallen in den Schacht und brechen sich das Genick oder treten auf eine dieser Minen, die dann ja keine Spuren mehr hinterlässt, nachdem die Leute einmal draufgetreten sind?
Ja, von wem wurden die Minen dann auch überhaupt platziert?
Ja, genau.
Von der Militäreinheit oder von der Firma, die die Minen herstellt?
Genau.
Ich glaube, von der Militäreinheit. Im Zweifel ist das alles das Gleiche. Und es ist ja auch noch die Kirche mit involviert.
Ja, aber da hätte man wirklich mehr, also man hätte eigentlich die Folge starten müssen, okay, wir denken, wir sind auf einem leeren Planeten und sie landen dann direkt in dieser Basis. Und wir haben vorher ja dieses Spiel gehabt, wir haben vorher gesehen, wie was mit den anderen Leuten passiert und vielleicht hätte ihr Vater auf diese Mine treten müssen und sie hätten sich halt erst mit dieser ganzen Situation auseinandergesetzt, dann wären sie halt los, den Vater zu retten, dann gäbe es halt diesen Konflikt, nein, hier sind überall Feinde und so hätte man es vielleicht eher aufbauen müssen.
Ich finde es auch schade, dass dadurch, dass der Doktor auf die Mine getreten ist, er quasi auch so aus dem Spiel war für die Folge und da kommen wir jetzt zur nächsten Folge, hier 73 Yards. Landen sie wo ist das?
In Wales,
genau.
Genau. Auf so einem, ja, so einer Wiese. Und sie treten in so einen, ja, so Zirkel gespannt aus so Fäden und der Doktor ist weg. Und dann haben wir eine ganze Folge mit Ruby alleine, die dann das Mysterium lösen muss.
Die Folge 5 war wohl die erste Folge, die sie gedreht hat.
Oh, krass. Oh, das habe ich nicht gelesen. Krass.
Weil
großen Respekt auf jeden Fall an dieser Stelle an auch die Schauspielerin Millie Gibson. Wir haben ihren Namen hier noch gar nicht erwähnt.
Genau, und die hat ja zumindest so mit dem Weihnachtsspecial ja sehr viel Schelte auch kassiert in der Fan-Community, dass sie halt bei den Leuten nicht so wirklich ankam, nicht überzeugend war, noch nicht so wirklich sich reingefunden hat. Also schon sympathische Person, aber die Rolle funktionierte für viele halt einfach noch nicht. Und da ist es halt schon interessant zu sehen, dass ja sie halt quasi mit ihrem ersten Spiel in dieser Rolle, in dieser Serie halt eigentlich eine ziemlich überzeugende, ziemlich krasse Folge abgeliefert hat.
Total, ja. Wie mutig ist das bei einer Folge in der Mitte der Staffel? Also wir kennen den Doktor noch nicht lange und dann einfach eine ganze Folge ohne ihn zu machen.
Ja, und lustigerweise ist das von den bisher 5 Folgen auch tatsächlich meine liebste.
Meine
also
auch.
Da, wo ich wirklich am wenigsten zu meckern habe. Und ich finde es auch interessant, wie die Folgen, finde ich, für mich auch immer besser wurden mit der Zeit. Also es fängt, ich glaube, die Reihenfolge wäre fast dieselbe. Wenn ich die 5 Folgen so einmal in Reihenfolge bringe, wäre es, glaube ich, genau die Reihenfolge, wie wir sie bekommen haben. Angefangen bei der schwächsten, ja, wahrscheinlich bei der schwächsten und geendet bei der stärksten so bis jetzt.
Ja, wenn es so weitergehen würde wie die 5. Folge jetzt, dann wäre ich komplett zufrieden.
Ja, also, auch wenn es sich fast nicht angefühlt hat wie eine Doctor Who-Folge, sondern fast wie eine Black Mirror-Folge.
Das habe ich auch mir aufgeschrieben, genau das Gleiche.
Es war schon sehr Black Mirror und super spannend und dann wirklich auf der Zielgeraden. Die letzten 3 Meter, die letzten 5 Minuten der Folge, saß ich ein bisschen da und war so...
Warst du enttäuscht?
Ich war tatsächlich enttäuscht, weil ich das... Also, es kann auch an meiner Dummheit liegen, aber ich habe die Auflösung nicht verstanden. Ich dachte jetzt, okay, was ist hier jetzt passiert?
Ja, es sind ein paar Stränge nicht zu Ende verbunden worden. Also, ich fand die Folge auch richtig, richtig gut. Vor allem, weil das so eine kleine, in sich geschlossene Horrorfolge ist. Es gibt ja immer wieder bei Doctor Who mal so eine Horrorfolge reingestreut. Und
die erste Weeping Angel-Folge zum Beispiel mit David Tennant und Martha.
Ja, oder alles
die war in sich geschlossen quasi so ein bisschen.
Ja.
Ja.
Oder auch, wenn es so Folgen mit The Silence gab zum Beispiel. Ja. Und hier habe ich auch dementsprechend auch lange gedacht, dass das so ein Monster vielleicht ist, wie diese bei uns beliebten Weeping Angel oder Silence. Und weil wir hatten auch lange nicht mehr sowas. Also wir hatten lange kein neues iconic Doctor Who Monster. Also klar, Cybermen kommen immer wieder, Daleks kommen immer wieder. Dann hatten wir viele Folgen in der Vergangenheit mit den Weeping Angels. Die haben wir aber lange nicht mehr wieder gesehen. Dann hatten wir die Silence. Und ich hätte gerne wieder ein so ein iconic Monster. Das war es jetzt hier nicht.
Also du meinst ein neu etabliertes Monster?
Genau, ich hätte gerne ein neues. Ja. Das war es jetzt hier nicht, sondern es stellt sich heraus im Endeffekt, dass sie das selber war als alte Frau. Und das, was da für mich nicht, der Kreis, der nicht geschlossen wurde, war, es wurde nicht erklärt, was hat sie denn den anderen Leuten
erzählt, dass sie weggerannt
sind. Panisch, ängstlich weggerannt sind. Ja.
Aber genau das, ich hatte mir ein Interview durchgelesen, direkt nach der Folge. Ich habe direkt recherchiert.
Ja. Und so muss das sein,
genau,
bei guten Folgen.
Genau. Und da hat Russell T. Davis gemeint, dass er es auch, also er weiß, was sie den anderen erzählt hat. Natürlich sagt er das, er hat ja auch die Folge geschrieben. Aber er würde es niemals sagen.
Ja, weil die Leute enttäuscht werden. Weil es natürlich viel spannender ist, es nicht zu wissen und sich zu raten. Also ich hatte sehr, sehr früh den Gedanken, okay, das ist sie selber in einer Zeitschleife und sie verfolgt sich irgendwie sowas. Und deswegen habe ich mir dann irgendwann erklärt, sagt sie den Leuten vielleicht, euer Leben ist nicht echt? Also ihr befindet euch in einer Simulation dieser Frau in ihrem Kopf. Also alles ist erfunden wegen ihr. Sagt sie vielleicht sowas? Aber
ja, oder sagt sie sowas wie, ihr müsst jetzt wegrennen, ihr müsst sie alleine lassen, damit sie das tut, was sie tun wird?
Ah, das könnte natürlich auch sein. Ich bin ihre Zukunft und ihr müsst sie jetzt allein lassen.
Aber das würde für mich eigentlich nur das Verhalten von Rubys Mutter und vielleicht noch das Verhalten von hier Kate Stewart von UNIT erklären, weil die ja auch im weitesten Sinne Interesse daran haben. Aber das so bei
ja, mit dieser Wanderin am Anfang.
Ja, mit der Wanderin, mit dem anderen Typen da und mit dem Prime Minister. Da erklärt sich das für mich nicht, warum die der glauben sollten.
Ja, und genau, und durch die Auflösung, dass es ja sie ist, ist dann ja auch die Frage, was kann sie denn da erzählt haben? Zumal diese Handgesten, die sie da macht, das habe ich halt in irgendeinem Kommentar gelesen, die kann man wohl auch übersetzen. Und die sind eigentlich eher eine positive Nachricht.
Ja, ich dachte mir, es ist vielleicht Zeichensprache oder sowas. Ne?
Ist es wohl tatsächlich. Also es ist wohl wirklich eine bestimmte Abfolge an Zeichen, die einen Sinn haben. Und die sind aber eher so eine positive Message mit, ich habe auf dich gewartet, ich warte auf den richtigen Zeitpunkt, irgendwie sowas. Also was sehr, sehr Positives, was so auch komplett im Gegensatz zu dem steht, wie die Leute halt dann auf sie reagieren, die sie ja dann auch nicht wirklich erkennen können und wodurch dieser Kreislauf dann überhaupt gebrochen wurde.
Genau, was hat sie anders gemacht, dass sie dann, also man sieht ja nicht, dass sie irgendwas anders macht, dass der Kreislauf dann bricht, das verstehe ich auch nicht.
Ja genau, deswegen, ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn sie dann wirklich in dem Moment, wo sie ja nochmal zurück nach Wales reist, zurück zur TARDIS geht, in dem da der Kreislauf aus irgendwelchen Gründen von neuem startet und sie dann auf einmal sieht, dass da irgendwie die TARDIS gerade landet oder die TARDIS ist weg und sie ist zwischendurch irgendwie, was weiß ich, in Zeitspalt gefallen oder sowas.
Ich denke, der Kreislauf wird dadurch gebrochen, dass, also ich habe das Gefühl, dass die alte Ruby am Ende stirbt, einfach in dem Krankenhaus. Und dadurch wird es gebrochen.
Ja gut, aber woher kommt dann die erste, die sie dann ja über ihr ganzes Leben lang verfolgt hat? Also,
und wie, also die sie das ganze Leben über verfolgt hat, die ist dann auch nicht mehr weitergealtert. Also in Doctor Who-Logik hätte sie ja weiter altern müssen. Aber da haben wir es halt wieder. Und hier wird es ja erklärt mit Fairy Magic.
Ja.
Ist Fairy Magic das neue Wibbly-Wobbly-Timey-Wimey?
Ja, und dann dazu kommt auch noch diese Mad Dog-Geschichte, der dann ja dieser Premierminister war, was auch nicht so ganz erklärt wird. Und das war, also ich fand das Ende tatsächlich auch mit der Frage, wo zum verdammten Teufel ist der Doktor einfach hingekommen und hingeblieben. Also hätten sie am Ende wirklich gesagt, ja, das war irgendeine Quantenzeitblase, in die du gefangen wurdest, weil du da draufgetreten bist, die sich dann geöffnet hat, weil das ist halt so eine Falle von den Fairies, die von Nebula 7 kommen.
Aber sagst du zum Beispiel auch was, ne? Also da am Anfang, als sie in diesen Fairy-Circle da eintreten, warum steht in diesen Zetteln da Rest in Peace, Mad Jack, wenn es irgendwie 30 Jahre in der Zukunft ist? So?
Genau.
Ja, und ich denke mir so, was ist da passiert?
Und das ist es halt. Also bis dahin, bis dann die Erklärung kommen und super stark und dann so am Ende sitze ich dann da und fühle mich halt ein bisschen doof und verstehe es nicht.
Genau. Ja. Ich will nichts Übernatürliches mehr. Ich möchte wieder Science-Fiction-Erklärungen haben für sowas. Ich möchte die Fairies aus dem Weltall von Nebula, die irgendeine super Hightech-Technik haben für sowas.
Und das Ding ist, es könnte ja noch kommen. Und das meinte ich ja am Anfang des Podcasts, dass ich das sehr oft sagen werde. Es könnte noch kommen, dass das alles aufgegriffen wird, dass das alles mit reinspielt, weil wir wissen, mit Ruby hat es irgendwas auf sich. Diese ganze Schneethematik, die sie einfach erscheinen lassen kann. Und ihre Mutter scheint ja auch irgendeine besondere Figur zu sein, die ja den Doktor sogar in seinen Erinnerungen verfolgt, die sie dann wiederum verändern kann. Also
ja,
es könnte, aber dieses auf es könnte... Das muss ich an so viele Sachen mittlerweile dranhängen. Ich will mich da halt nicht zu sehr drauf verlassen, dass es das auch wirklich wird.
Ich habe schon mal reingeschaut, wie die kommenden Folgen so heißen. Und da ist mir besonders ins Auge gestochen, dass die 7. und die 8. eine Doppelfolge sind. Und die heißen The Legend of Ruby Sunday und Empire of Death. Also wird es wohl gegen Ende der Staffel, sag ich mal, schon aufgelöst, was es mit ihr auf sich hat. Es gab ja auch in der Vergangenheit Mysterien, die sich über mehrere Staffeln gezogen haben bei Doctor Who. Aber hier erwarte ich jetzt schon gegen Ende eine Auflösung. Und was hat es mit ihr auf sich? Was glaubt ihr? Warum kommt da ständig Schnee, wenn ihre Vergangenheit thematisiert wird? Und warum scheint sie keine Angehörige zu haben? Das haben wir in mehreren Folgen, wurde das immer mal wieder nebenbei erwähnt. Also einmal konnte dieser Medic-Roboter keine Next of Kin bei ihr ermitteln. Und diese Fernsehmoderatorin, die Leute für Angehörige sucht, die das übrigens in Wirklichkeit auch macht. Also das ist tatsächlich eine Moderatorin im britischen Fernsehen, die Angehörige sucht, genau, die sich selbst dann quasi so spielt bei Doctor Who. Die konnte ja auch niemanden ermitteln. Also es gibt niemanden, der dieselbe DNA mit ihr teilt irgendwie, was für mich zumindest so ein bisschen den Eindruck erweckt, dass sie künstlich erschaffen sein müsste.
Naja, oder aus der Zeit gefallen oder eine Außerirdische.
Oder eine Alienrasse.
Ja, genau.
Oder ich sag mal, das wurde jetzt auch schon so ein paar Mal erwähnt. Also vor allem, der Doktor hat es ja jetzt schon sehr, sehr häufig erwähnt, dass er alleine ist, dass er adoptiert wurde, dass er mal eine Tochter hat. Also ich glaube, so häufig wie in dieser Staffel wurde es in keiner Staffel bisher erwähnt. Vielleicht stellt sich am Ende heraus, sie ist seine Tochter, weil River Song es irgendwie geschafft hat, doch noch auf die Erde irgendwie zu kommen und sie da kurz abzulegen. Weil sie war ja auch quasi gefangen gewesen.
Ich habe mir diese Person, die sie da ablegt, mal genauer angeguckt. Man sieht ja nicht, man sieht eine Hand und man sieht die Füße und die Schuhe. Und sie trägt so Stiefel, die Ruby selber auch trägt. Also ob Ruby sich da selber irgendwie abgelegt hat, wäre noch so eine Theorie von mir.
Wenn sie selbst so ein in sich nicht beendeter Kreislauf irgendwie ist.
Der Doktor sagt ja auch, dass er mit Ruby nicht zu diesem Zeitpunkt zurückkehren kann mit der TARDIS, also zurück in der Zeit. Aber er war ja selber auch schon dort.
Ja.
Also muss er da irgendwas gesehen haben, wo er dachte, okay, ich kann mit ihr da nicht hin.
Naja, wobei es gab ja schon mal eine Folge, in der Rose sich selbst als Baby getroffen hat und da ist ja ganz schön viel schiefgegangen dann.
Zeitparadox, ne?
Ja. Deshalb kann sie es eigentlich auch nicht gewesen sein, die sich selber da abgelegt hat, aus demselben Grund.
Okay. Ja, wobei solche Spielereien hat Doctor Who ja auch schon ein paar Mal jetzt gemacht, auch in den letzten Staffeln. Mm. Und ich erhoffe mir ein wenig, dass dann die letzten Folgen laufen und auf einmal alles Klick macht und alles zusammenfällt und dieses Puzzle auf einmal doch richtig scheint. Das wäre halt meine größte Hoffnung. Ich will mich nicht zu sehr drauf verlassen, weil wenn es dann nicht passiert,
ist man enttäuscht.
Das immer mit so Theorien, dann denkt man sich eine total tolle Theorie aus und die ist es nicht und dann ist man mega enttäuscht. Und das wäre ja auch der Serie halt ein bisschen unfair gegenüber. Deswegen, also meine größte Hoffnung wäre halt wirklich, dass der Doktor noch ein bisschen mehr in seine Rolle als der Doktor halt reinfindet und ja, dass halt genau diese großen offenen Fragen jetzt langsam auch mal getackelt werden, weil ja, wir wissen, es schneit. Wir wissen nicht, wer ihre Mutter ist. Aber bisher tut die Serie und auch die Protagonisten dieser Serie nichts, um das irgendwie aufzuklären. Weil bisher ist es immer so, wir haben ein Szenario und aus random Gründen landen sie halt da.
Ja.
Punkt. Und dann sind sie da und dann versuchen sie es halt zu lösen. Obwohl sie doch eigentlich seit Folge 1 ein Ziel vorgegeben haben, dass Ruby rausfinden will, wo kommt sie her, wer sind ihre Eltern.
Ich denke mal, dass da auch nochmal leider diese Godlike Entities eine Rolle spielen werden weil der Toymaker sagt zum einen, dass My Legions are coming. Und er wird nicht nur Maestro gemeint haben, nehme ich an. Und Maestro sagt auch nochmal irgendwie sowas als Maestro versiegelt wurde, dass irgendwas kommen wird.
Okay, deswegen, sie ist eine Reinkarnation oder irgendein Teil der Familie.
Dieser Familie, ja.
Ja.
Das wäre so noch ein guter Guess, glaube ich. Auch wenn ich da keinen Bock drauf hätte.
Ja, kommt drauf an. Aber gut, dann hat sie halt auch wieder so Zauberkräfte.
Aber was wir schon wissen, worauf wir uns freuen können, sind Schauspielerinnen, die wir schon kennen und die auf jeden Fall wieder auftauchen werden. Und zwar werden wir die Charaktere Mel Bush und Rose Noble wiedersehen. Also
oh, cool.
Mel Bush, ja. Eine der ältesten Companions vom Doktor, die noch leben und eben auch immer mal wieder auftauchen, eben in New Who. Also es ist ein Companion aus Classic Who, die in New Who immer mal wieder auftaucht. Und Rose Noble, die Tochter von
Donna
Noble,
genau,
die wir in den Specials kennengelernt haben, die wird auch nochmal in dieser Staffel zu sehen sein. Da freue ich mich sehr drauf, die du jetzt noch kennenlernen musst, Ivy, wenn du die Specials nachholst.
Mhm.
Und wir haben auch schon einen neuen Companion kennengelernt. Und zwar die Schauspielerin Varada Setu, spricht man sie, hoffe ich, aus, hat in einer der Folgen Mandy Flynn gespielt und sie wird als Companion in der 15. Staffel oder in der 2. Staffel, wie man es jetzt nennen möchte, zu Ruby und dem Doktor dazu stoßen.
Aber ist schon klar, dass Ruby weiterhin Begleiterin bleibt? Weil aktuell, also vor allem mit diesen Folgentiteln, klingt sie auch so ein bisschen danach, als wenn das vielleicht auch die einzige Ruby-Staffel am Ende sein wird.
Ich habe gelesen, dass sie dazu stößt. Also dementsprechend spekuliere ich jetzt, dass Ruby weiterhin dabei sein wird. Ich würde es mir auf jeden Fall auch wünschen.
Ja, also es wäre ein bisschen unfair, so Begleitfiguren halt immer nur eine Staffel zu haben. Also so ähnlich wie auch den Doktor immer nur eine Staffel zu haben, weil nur in den seltensten Fällen zündet es halt direkt von Anfang an und meistens entwickelt sich es ja dann über die Zeit hin.
Die müssen sich auch erstmal einspielen.
Ja,
dann, ne?
genau.
Es gibt auf jeden Fall richtig viel, worauf wir uns freuen können und worauf wir auch gespannt sein können, wie das jetzt hier noch weitergeht in der restlichen 14. Staffel. Und dass es eben auch jetzt schon klar ist, dass es eine 15. Staffel mit diesem Doktor geben wird. Abschließend würde ich auf jeden Fall sagen, es macht mir riesig viel Spaß. Ich bin wieder total drin. Ich fühle mich wieder wie der Whovian, der ich vor knapp 10 Jahren war tatsächlich.
Ja, ich kann noch nicht so ganz anknüpfen zu der brennenden Liebe, die ich mal hatte. Also ich laufe da noch ein wenig auf Sparflamme. Aber ich habe mich jetzt eben für auch speziell diesen Podcast jetzt doch mal so ein bisschen reingefunden. Und ich merke schon, dass ich jetzt Bock habe auf nächste Woche beziehungsweise auf die nächste Folge.
Ja.
Dass da jetzt dann doch diese gewisse Spannung halt da ist. Vor allem da man ja jetzt auch weiß, wie die letzten Folgen der Staffeln heißen. Also da ist schon was da. Und ich will es jetzt auf jeden Fall auch zu Ende gucken. Und ich hoffe, dass mich das dann wirklich auch so weit einfängt, dass ich dann den Elan habe, quasi in der Überbrückungszeit zur nächsten Staffel den ganzen anderen Kram nachzuholen. Also die Specials werde ich so oder so nachholen, weil ich halt auch einfach Tenet mag und das, was ihr jetzt erzählt habt, das klingt halt eigentlich auch schon sehr abgefahren und witzig. Von daher, ich glaube, ja, neue Zuschauende werden da reinfinden, werden sich da was abholen können, aber man kann vielleicht auch ein paar Staffeln früher starten, dann wird man vielleicht sogar noch viel mehr Spaß haben, beziehungsweise wenn einem das jetzt schon gefallen hat, dann schaut mal, was es halt in den letzten Jahren noch dazu rauskam. Ich glaube, dann wird man noch sehr viel mehr Freude finden bei dem Ganzen.
Yes, also mir geht's ähnlich wie dir. Also mir fehlt noch so das gewisse Etwas, dass ich irgendwie komplett in diese neue Staffel eintauchen kann. Dazu stören mich einige Sachen noch ein bisschen zu sehr. Vielleicht werde ich auch langsam zu alt, ich weiß auch nicht. aber manchmal, das Spiel zwischen Doktor und Companion ist mir manchmal auch ein bisschen zu laut, ein bisschen zu Hype. Deswegen, wie vorhin erwähnt, das wäre für mich ganz cool, wenn es einfach so weitergehen würde wie Folge 5. Sowas gefällt mir halt richtig gut. Ansonsten habe ich jetzt auf jeden Fall wieder richtig Bock gekriegt, die alten Staffeln wieder zu schauen. Und ich frage mich, wo ich das machen kann tatsächlich, bei Amazon Prime.
Du kannst den BBC-Channel bei Prime Video abonnieren. Ah, und yeah. Die haben, ich weiß nicht, ob sie alle alten Staffeln haben. Und das, was sie nicht haben, habe ich wahrscheinlich noch auf DVD.
Ach so.
Die könnte ich dir auch einfach ausleihen.
Das wäre nice. Da habe ich auf jeden Fall wieder richtig Bock drauf. Und auch die ganzen alten Soundtracks wieder zu hören. Und da war ich auch immer total into damals. Ja.
Ja, wir haben jetzt hier sehr intensiv, sehr lange abgenördet über Doctor Who. Wir haben viel länger aufgenommen, als wir eigentlich wollten. Und wir hätten trotzdem noch viel mehr, glaube ich, gehabt, was wir hätten ansprechen können. Also da sieht man auf jeden Fall schon, dass wir hier drei sehr große Whovians sitzen haben. Ich hoffe, ihr da draußen hattet viel Spaß mit dieser Folge. Schreibt uns doch mal auch als Kommentar, was für große Whovians ihr seid, mit welchem Doktor habt ihr angefangen und auch wie gefällt euch der neue Doktor. Ich danke euch sehr. Vielen Dank, Alvin.
Bitte.
Vielen Dank, Melissa.
Bitte.
Und bis zum nächsten Mal bei Bada Binge. Tschüss.
Tschüss.
Bye.
Bada Binge. Der Serienpodcast.